Ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge des Sales Podcasts, dem Podcast für alle Verkäufer, Selbstständigen, Führungskräfte, Marketinginteressierten und Existenzgründer von und mit deinem Gastgeber Tobias Ein. Ja, ich freue mich ganz besonders, heute in unserem Sales Podcast wieder einen ganz besonderen Gast zu haben. Der ein oder andere sieht es vielleicht schon am Gesicht, wenn ihr das Video seht. Ansonsten könnt ihr auch gerne den Podcast hören. Und dieser junge Mann, der jünger aussieht, als er ist, dieser junge Mann heißt Frank Wilde. Seine letzten beiden Bücher haben jeweils etwas mit einem Körperteil mit Haar zu tun. Das eine mit dem Hintern und das andere Körperteil mit dem Hirn.
Genau.
Und ich freue mich auf ein spannendes Gespräch mit dem Erfolgstrainer Nummer 1, Frank Wilde. Herzlich willkommen.
Guten Morgen, Tobias. Aber das ist ein guter Titel fürs nächste Buch, Hirn und Hintern.
Ich wollte nicht Arsch sagen, aber es ist ja tatsächlich, also das, also wenn ich an Frank Wilde denke, dann denke ich immer so, Frank kennen ja nur auch schon ein paar Jahre, und dann denke ich immer so, das ist der mit dem Beweg deinen Arsch.
Ja, und, soll ich dir was sagen? Das war damals wirklich der Jackpot, als dieser Titel rauskam. Warum? Entweder weil die Leute sagen Sie mal, Sie sind noch nicht ganz dicht, Sie können noch nicht so einen Titel machen. Oder weil Leute sagen, das ist ja großartig, der Typ bringt es voll auf den Punkt. Also ich polarisiere ja gerne, weißt du ja. Und das kam aber wirklich, das war für mich der Durchbruch. Was Besseres konnte mir ja gar nicht passieren.
Wie lange gibt es das Buch schon? Also gibt es als Buch oder nur als Hörbuch?
Weiß ich jetzt nicht. Es gibt sogar beides. Es gibt sogar beides, ja, gibt sogar beides, weil zuerst gab es natürlich das Buch, ist klar. Und es wurde im 28. März 2007 sogar Buch der Woche, und jetzt halte ich fest, im Hamburger Abendblatt auf der ersten Seite. Und ich als Hamburger, als Hanseat, fand das ziemlich geschmeidig. Das war gut.
Ja. Genau, ja, beweg deinen Arsch, das ist so das, was mir als erstes in den Sinn kommt. Und auch wenn man deine Bühnenperformance, du bist ja nun auch auf der Bühne zu Hause, ist ja praktisch dein Wohnzimmer. Und dann merkt man auch so, der Mann, der redet Klartext. Ne? So, und wenn jetzt einer sagt, so Mensch, Frank Wilde habe ich noch nie gehört, wer ist das überhaupt? Vielleicht magst du dich selber mal gern ganz kurz vorstellen.
Ja, also, hallo, ich bin Frank Wilde. Tobias hat ja schon gesagt.
Bewerbungsvideo hier.
Bewerbungsvideo, ja, genau. Elevator Pitch, in kurzer Zeit. Stell dich mal da, mach dich mal wichtig. Nein, ich bin, wie gesagt, fast 57 Jahre alt, 1961 geboren. Bin von Beruf, habe ich mal Verkäufer gelernt bei Karstadt in Hamburg. Ja. Da war ich damals 15 Jahre alt. 9 Jahre Hauptschule habe ich tatsächlich absolviert. Und bin dann nach Berlin gegangen, in die Versicherungswirtschaft, und lernte dann irgendwann meinen Mentor, meinen Coach kennen, der mich auch ausgebildet hat, Andreas Ackermann. Und der hat mich zu dem gemacht, was ich heutzutage bin. Genau.
Das ist ja spannend. Und genau das, darum geht es ja im Sales-Podcast, geht es ja nun mal um Verkaufen auch. Und im erweiterten Sinne natürlich auch, müssen wir uns ja alle irgendwo verkaufen. Ja. Und das war mir auch noch so ein bisschen im Hinterkopf. Der Frank kommt aus dem Verkauf und spricht ja heute auch zu Verkäufern. Das heißt, du gehst bis auf Bühnen unterwegs, sprichst bei Firmen, du sprichst bei Events, du schreibst Bücher und ich glaube, du fährst auch ziemlich viel mit dem Schiff. Kann das sein?
Ja, ich bin, glaube ich, sogar im Moment der dienstälteste Kollege an Bord unserer Flotte, an Bord unserer AIDA-Flotte. Ich bin also tatsächlich im April 1999 das erste Mal über Robinson, tatsächlich, weil ich ja noch länger bei Robinson bin, auf die AIDA-Flotte gekommen und habe jetzt im April nächsten Jahres 20-jähriges Jubiläum. Also ich habe sie alle kommen und gehen sehen und bin immer noch da.
Du arbeitest aber nicht in der Kombüse dort, sondern was machst du da?
Würde ich auch machen, wenn die mich bitten. Habe ich gar keinen Stress mit. Nein, ich bin also, bei uns heißt es ja in der Flotte Edutainer, Education Entertainment. Das ist so eine Mischung, glaube ich, die Wortkreation von AIDA. Ja. Tatsächlich. Und wir halten, wenn Seetage sind, dann werden wir von außen zugebucht und haben dann dafür zu sorgen, dass an den Seetagen unsere Gäste unterhalten werden. Weil es kann ja mal Seegang sein, schlechtes Wetter sein oder den Leuten ist langweilig oder sie möchten nicht weiterbilden in der Form. Und dann nimmt man Externe dazu und das mache ich, wie gesagt, seit fast 20 Jahren.
Seit 20 Jahren. Hm. Und wie kommst du von Karstadt über die Versicherungsbranche zu
Jetzt kommt, beweg deinen Arsch. Wie kommst du in dieses Thema da rein?
Ja, die Frage ist gut, Tobi. Die Frage ist sogar sehr gut, weil ich natürlich schnell gewusst habe, Verkäufer im Einzelhandel und dann auch noch Karstadt ist ohnehin schon verwerflich, ist ja schon furchtbar. Was hat mich daran immer genervt, will ich kurz erzählen. Diese ganze Gesülze von Gewerkschaften und Betriebsrat, es ging immer nur um Rechte. Pflichten wurden immer ausgespart. Wir sehen heute, wo die Unternehmen gelandet sind. Brauche ich dir als Verkaufstrainer nicht erzählen, weißt du noch besser als ich. Und da habe ich irgendwann gemerkt, das ist nicht mein Ding. Und jemand sagte irgendwann, du hast so eine große Fresse, willst du nicht Versicherung verkaufen? Und da habe ich gesagt, mit 18, 19, ja, das kann ich nicht, das musst du nicht können, das bringen wir dir schon bei. Und da war ich, glaube ich, auch ziemlich, ziemlich erfolgreich, weil ich auch schnell mentales Training gelernt habe und wusste, wie ich mich selber konditionieren kann.
Ja, das ist ja spannend. Also als Verkäufer lernst du ja ganz viel so Techniken. Also man fängt ja irgendwo in der Grundschule des Verkaufens, sage ich mal, an und dann lernt man irgendwie so Einwandbehandlung, Abschlusstechniken und wie sowas funktioniert und wie man anständig am Telefon arbeitet, wie man sich anständig hinsetzt bei den Leuten. Und das lernt man ja so mehr oder weniger als Verkäufer. Wird ausgebildet vielleicht im Unternehmen oder besucht auch das ein oder andere Seminar. Mhm. Und jetzt hast du gerade was ganz Spannendes gesagt. Du sagst, es hat aber sehr viel mehr mit dem Kopf zu tun und mit der mentalen Einstellung der Verkäufer. Nun ist natürlich das so, wenn ich das Wort Einstellung höre, das hört man ja ganz oft unter Verkäufern, dass man sagt, so, ja, es hängt alles mit der Einstellung zusammen. Klar. Und dann denkt man so, naja, vielleicht haben die Verkäufer irgendwo so einen Knopf hinten, wo du dran drehen kannst, wo du einstellen kannst.
Ja, das ist,
aber
das
so
ist
einfach sogar, ist es ja gar nicht, oder?
Doch, genau so einfach ist es nämlich. Es gibt ja viele Verkäufer oder Verkäuferinnen, wenn die einen Kundentermin machen wollen und rufen den Kunden an, dann denken sie ja schon in ihrem Hinterkopf, hoffentlich geht er nicht ran. Oder wenn die vor der Tür stehen, hoffentlich ist der Kunde nicht da, weil die blanke Angst spielt natürlich eine große Rolle. Und jetzt musst du aufpassen, das, was der Mensch so denkt, das sendet er natürlich aus. Ja. Und jetzt kommt das Gesetz der Resonanzgesetze, Anziehung, Gesetz des Sogs, das ist das Gleiche. Und so hast du eben halt diese Top-Verkäufe, die nicht diese Blockade haben. Und so hast du die Loser, die es einfach nicht gebacken kriegen. Und schon entsteht das Pareto-Prinzip 2080.
Ja, ne, ist ja, der Verkäufer kommt unter den Teppich rein, kein Selbstbewusstsein, ne, so wie der Hase vor der Schlange, ne, und das merken die Kunden natürlich dann, ne, und sagen so, Mensch, der ist ja selber nicht überzeugt, vielleicht will er gar nicht verkaufen, ist vielleicht von seinem Produkt nicht überzeugt, ne, hat man ja auch ganz oft.
Nee, ich glaube, es ist was ganz anderes und dazu bin ich auch wirklich mehr übergegangen. Das hat was mit Selbstbewusstsein zu tun, weil du verkaufst ja keine Ware, du verkaufst ja kein Produkt, das ist ja völlig uninteressant, was du da verkaufst. Ein guter Verkäufer kann auch morgen Knöpfe oder Autos verkaufen, das ist egal. Du verkaufst ja letztendlich dich selbst und da haben viele, viele Menschen das Problem, dass sie von sich selbst zu wenig, ich will jetzt nicht sagen gar nicht, aber zu wenig überzeugt sind und das sendest du lange, lange vorher mit deinem Gehirn natürlich aus.
Und das hast du in deiner Verkäuferkarriere, wahrscheinlich eher so im Versicherungsbereich, dann irgendwann gemerkt, oder? Dass du sagst so, Mensch, ich kann da, wenn ich da oben drauf achte, was da oben passiert, zwischen meinen Ohren, dann kann ich irgendwie meinen Verkaufserfolg beeinflussen, oder?
Na, ich habe ja schon von Anfang an gewusst, ich arbeite mehr mit dem Mundwerk, andere mehr im Handwerk. Und ich habe gewusst, ich kann mich mit meiner Sprache, wenn ich mich artikuliere, kann ich mir schon Gehör verschaffen. Und das habe ich relativ schnell gespürt, wie man das sehr cool einsetzen kann, weil ich war ich auch nicht der große Brecher als Kind auf dem Spielplatz. Also konnte ich mich nur, wenn ich mich verteidigen musste als Kind, verbal verteidigen. Ist mir ziemlich cool gelungen. Und so habe ich gemerkt im Leben, wenn du gut reden kannst, was die Frauen übrigens auch gerne schön finden, wenn du einen klaren deutschen Satz raushauen kannst, dann hast du damit sehr viele Möglichkeiten. Aber das verstehen eben viele nicht, dass sie da an sich selbst arbeiten müssen.
Und wie hast du das gemacht als Verkäufer, dass du an dir gearbeitet, also wurde dir das in die Wiege gelegt, dass du so, Mensch, ich kann gut reden, oder hast du da irgendwie noch an dir gearbeitet oder war das ganz bewusst oder eher unbewusst?
Nee, mein Zwillingsbruder Mario hat schon immer gewusst, wenn es um irgendwelche Dinge ging, schick mal Frank, der kriegt das schon geregelt. Das ist, glaube ich, auch ein Stück Begabung, was man hat. wenn man sich selbst darstellen möchte und selbst darstellen kann und es nach außen und nach raushaut. Und das habe ich dann immer natürlich verfeinert, das Thema, weil du gemerkt hast, oh, wenn das geht, dann geht das auch. Und wenn das geht, dann geht das auch. Und du weißt ja selbst beim Kunden, wer fragt, der führt. Ja. Wenn du also dich in Szene setzt und wenn du selbstbewusst bist, dann kauft der Kunde natürlich viel eher, als wenn du da, weiß nicht, wie so ein Suizidhäschen reinkommst und ja, sagst, bitte tun Sie mir nichts.
Kann ich auch noch nicht. Suizidhäschen, sehr gut. Ja. Ja, also mit der Begabung ist natürlich so eine Sache. So als Verkaufstrainer sagt man natürlich rein aus geschäftlichem Interesse, sagt man natürlich schon, nee, Begabung, das ist jetzt nicht so das Ding, sondern eigentlich ist es eher so Fleiß und an sich arbeiten. Hilft mir dann auch mal ein bisschen weiter. Ist es wirklich so, dass Menschen da eine Begabung in die Wiege gelegt bekommen und dann müssen die gar nichts mehr machen? Das läuft dann wirklich so alles von alleine?
Also mein Tipp, und das, jetzt werde ich wahrscheinlich genau das Gegenteil sagen, was du als Top-Verkaufstrainer deinen Leuten vermittelst, aber deswegen machen wir die Symbiose ja zusammen. Meiner Meinung nach verkaufen sich die Leute immer selbst und die meisten verkaufen sich leider unter Wert.
Ja.
Und vergessen dabei diesen ersten Eindruck, den du da vermittelst. Und der erste Eindruck, du weißt ja, der dauert, ich weiß nicht, was ihr Verkaufstrainer für eine Formel drauf habt, wir Mentaltrainer sagen ja, 0,1 Sekunden passiert ja alles. Und dieser erste Eindruck ist aus dem Grunde so wichtig, weil das Gehirn braucht es ja, diesen ersten Eindruck, um zu überleben. Du weißt ja, das Ganze nennt man Fight or Flight, kämpfen oder abhauen. Und hier entsteht natürlich alles, warum der erste Eindruck so wichtig ist. Und wenn der schon gleich versemmelt wird, wird das andere, was danach kommt, erheblich schwieriger. Und deswegen glaube ich, oder das trainiere ich auch meistens in meinen Seminaren, massiv dieses Selbstbewusstsein, weil dann kommt der Rest tatsächlich von allein. Und diese offenen Fragen, geschlossenen Fragen, was die jetzt bei euch Verkaufstrainer lernen, das ist ja dann noch Basic, was dazugehört, wie man das Ganze... Grundschule, genau, Basic, Grundschule, Clipschule. Ja. Das ist ja dann nicht mehr so ein Hexenwerk, das ist ja nicht mehr so schwer. Aber hauptsächlich ist wirklich, wie du schon gesagt hast, fleißig sein, mutig sein, den Kunden anrufen. Und wenn es ein Nein kommt, dann geht es ja erst los. Das erlebe ich immer, wenn ich auf Reisen bin, jetzt bin ich jetzt wieder in der Türkei. Wenn du in Istanbul auf dem Basar bist und du sagst dem Verkäufer Nein, dann ist ja erst das Verkaufsgespräch.
Dann wird er heiß. Der will kaufen. Der hat was gesagt, der will kaufen.
Dann läuft er ja zur Höchstform auf. Und wenn ihr dann natürlich noch Gewürze oder eine Lampe in die Hand drückt, dann wird es natürlich richtig spannend, dann hat er dich.
So, du hast aber eben auch gerade gesagt, man trainiert. Also du trainierst mental sozusagen. Ja. Du kannst das trainieren, ne? Also diese Einstellung. Also kann man doch etwas an sich machen. Weil es gibt ja manchmal so Menschen auf der anderen Skala, die sagen, naja, also mit diesem Thema Begabung und innere Einstellung, dass man sagt, entweder man hat's oder man hat's nicht. Mhm. Und dann kommt noch dazu dieses Thema Authentizität, ja wo Menschen sagen, also ich muss, ich kann auch schneller, Authentizität. Also ja, sehr gut. Zungenbrecher, genau. Und dann gibt es ja Menschen, die sagen, okay, du musst authentisch sein, du musst echt sein, so nach dem Motto, okay, das heißt dann für mich, ich muss ja dann gar nicht an mir arbeiten, weil ich bin so, wie ich bin und nimm mich gefälligst so wahr und nimm mich so, wie ich bin. Also muss ich auch nichts an mir arbeiten. Und da laufen sie ja, glaube ich, in die Falle, wenn man sagt, so authentisch bedeutet dann für den einen oder anderen, nö, ich bleib so, wie ich bin. Ich muss mich nicht entwickeln. Ich muss kein Training machen und so weiter.
Nee, weiß ich nicht. Warum? Gesetz der Resonanz. Du ziehst ja immer so, wie du bist, auch als Verkäufer, ziehst du auch die Kunden an, die deiner Eigenschwingung entsprechen. Also du bist ja von uns beiden, sage ich mal jetzt, die seriösere Person. Also bei dir denkt man ja sofort, oh, der Tobias Ein, der ist ehrlich, ist ein anständiger Kerl, weißt du. Nee, so. Und wenn man bei mir mich als erste Mal sieht, dann sagt man natürlich, boah, was ist das vielleicht für ein Luftikus? Warum? Weil wir beide, das ist ja auch gut so, ganz verschiedene Typen sind. Aber, jetzt kommt das Aber, du ziehst natürlich auch ganz andere Kunden bleiben bei dir hängen als bei mir. Also bei dich würde ein Kunde, wenn du Autoverkäufer bist, fragen, na, wie viel Sechszylinder hat denn nun das Auto oder was muss ich mit dem Schlüssel machen? Und bei mir ist das anders, dass ich sage, Mensch, setz dich rein in die Büchse, das Ding bricht los, Anschlag. Ne? Wir erzählen es beide anders, haben aber letztendlich den gleichen Erfolg, weil wir ja auch diese Kunden dann ziehen, wo einer sagt, ey, Hauptsache die Büchse hat genug PS und bricht los und reißt den Beton auf, alles andere interessiert mich doch gar nicht. Und wenn er ein Arsch ist, da habe ich Garantie drauf, wird die Büchse repariert. Das kannst du als feiner Mann natürlich so nicht sagen. Du würdest es anders ausdrücken, aber der Erfolg ist der gleiche.
Ja, okay, gut. Danke für die Einschätzung. Aber ich verstehe, was du meinst. Was glaubst du, was hältst du von diesem Begriff Authentizität? Ist es etwas, was Menschen dazu bringt, wirklich ihre wahre Natur rauszubringen?
Unbedingt.
Oder ist es etwas, was vielleicht Menschen eher hindert, dass sie halt sagen, so, ich bin so, wie ich bin, ich bewege halt nicht meinen Arsch?
Wenn ich mich verstelle, wenn ich jetzt auch hier mit dir im Interview mich verstellen würde, dann würde der andere das doch sofort merken, boah, der spielt da eine Rolle, der will irgendwas sein, was er nicht ist, der will irgendwas darstellen, was er gar nicht kann. Also bleib so, wie du bist und verfeinere halt diese Techniken und arbeite an dir. Warum? Es sind genug Kunden da, es sind genug Kunden für alle da und du ziehst ja automatisch nach dem Gesetz des Sogs. Attraction is not a choice, also Anziehung ist keine Wahl, ziehst du ja sowieso die richtigen Kunden. Wenn du es dann auch noch in die richtige Richtung denkst und verfeinerst, dann manifestiert es sich ja ohnehin noch viel mehr. Und dann kommt wieder mir ein Mentaltrainer ins Spiel.
Ja. Spannend, welches Wort du gerade benutzt hast, dass du sagst, okay, bleib so, wie du bist, aber verfeinere dich. Also an sich zu arbeiten ist also nicht verkehrt, weil ich glaube ja auch, dass Authentizität ist natürlich wichtig, dieses Echtsein. Also ich mag lieber dieses Wort Echtsein. Mhm. Aber letztendlich ist es ja so, auch wenn ich an mir arbeite und zu einer anderen Person werde, dadurch, dass ich an mir arbeite, ist es ja auch wieder echt.
Also, du wärst ja keine andere Person, aber aus dem Japanischen.
Eine bessere Version.
Ich sag mal, besser, schlechter, weiß ich nicht. Ja. Anders. Ich würde immer sagen, anders. Du kennst ja aus dem Japanischen dieses Kaizen. Man kann also wird Kaizen geschrieben. Du kannst ja alles verbessern. Es gibt ja nichts, was man nicht noch besser machen kann. Und wenn die Menschen, also die Verkäufer oder die draußen, die Leute, die am Gast, am Kunden, am Mandanten arbeiten, wenn die nur das, was sie sowieso schon können, verbessern, dann automatisch ziehst du ja ganz andere Kunden an. Du rutschst ja auch automatisch eine ganz andere Liga. Du rutschst ja sofort viel, viel höher. Mhm. Und du weißt ja von diesem Pareto 2080, diese 20% Top-Verkäufer, da gibt es nochmal 20% von denen. Und das sind die absoluten Raketen, die sagen nämlich gar nichts. Die stellen sich hin und sagen zum Kunden, hier ist der Kaufvertrag, bitte rechts unten unterschreiben, dass ich da gewesen bin.
Ja. Und das machen die natürlich sehr viel mit Ausstrahlung, das machen die sehr viel mit Selbstbewusstsein
Präsenz,
und so weiter.
Präsenz,
Charisma, wie auch immer man das nennt. Und letztendlich ist es ja auch so, also die große Schwierigkeit, die wir als Trainer ja immer haben, ist ja, du bringst Menschen etwas bei, du möchtest Menschen irgendwie weiterbringen. Mhm. Und das Verständnis ist ja häufig da. Also mir geht's häufig so, die Leute sitzen im Seminar und gerade wenn einer, sag ich mal, schon ein paar Tage macht im Vertrieb, dann sagt er, jo, weiß ich schon, habe ich schon mal gehört. Und wenn der dann interviewt wird, sag mal, wie fandst du den Workshop, wie fandst du das Seminar? So, ja, war ganz gut, mal wieder so eine schöne Auffrischung, aber eigentlich weiß ich ja schon alles. So, das Spannende ist aber, dass genau diese Menschen aber nicht weiterkommen. Weil die wissen ganz viel, verstehen ganz viel. Und auch wenn du dir ein bisschen was Neues an die Hand gibst, das verstehen die sofort und kommen aber nicht in die Umsetzung. Jetzt ist es natürlich, dann kann ich es mir als Trainer natürlich einfach machen und sagen, sind ja selber schuld. Die kommen nicht in die Umsetzung. Aber ich glaube, also wenn ich das jetzt mal so als Parallele, als Bild nehme, ein Fußballtrainer, der kann ja auch seinen Leuten sagen, wo der Ball rein muss und wie die sich aufstellen muss, was in Viererkette ist und wie die Abwehr funktioniert. Das kann ich ihnen alles sagen. Das verstehen die ja auch. Mhm. Aber richtig können, also es geht ja auch immer um das Können. Richtig können tun sie es ja erst, wenn sie es immer wieder trainieren und umsetzen. Ja. Und jetzt ist allerdings das Phänomen, auch gerade bei Verkäufern, die glauben ja ganz häufig, also so meine Wahrnehmung, glauben ja ganz häufig Verkäufer, es reicht, wenn ich Dinge weiß. Und dann kommst du natürlich und sagst, nee, musst dich auch ein bisschen bewegen. Ne? Wie komme ich denn jetzt hin da zu diesem, dass ich aus diesem Wissen auch wirklich etwas mache, wo ich sage, jetzt komme ich in die Umsetzung rein? Weil das ist, glaube ich, der größte Knackpunkt überhaupt für Menschen. Es geht gar nicht, der Flaschenhals ist häufig ja nicht das Wissen, sondern die Umsetzung.
Ja. Es gibt ja diese sogenannte intrinsische Motivation und extrinsische Motivation.
Genau.
So, intrinsische Motivation heißt ja, ich mache es von mir heraus, weil ich das will. Extrinsische mache ich, weil es mir von außen übergestülpt wird. Also warum gehen Kinder in eine Schule, damit sie keine schlechten Noten kriegen und keinen Eintrag ins Klassenbuch. Aber sie gehen da nicht hin, weil sie es geil finden, sondern weil sie es müssen. Das ist also extrinsische Motivation. Diese armen Inhouse-Trainer, die mir immer so leid tun, die Kollegen im Haus trainieren, die haben es auch sehr, sehr schwer. Wir Externen haben es dann leichter, wenn wir von außen kommen. Jetzt geht's noch weiter. Kommen die Kollegen dann in den Firmen gerne zum Trainer? Oder kommen sie dorthin, weil sie es müssen? Und das merken wir an öffentlichen Seminaren. Da kommen die Leute ja hin, weil sie es wollen. Also vom Sollen zum Wollen. Ja. Und dann ist die Bereitschaft viel größer und dann machen die auch was damit. Deswegen ist es sehr sinnvoll, dass wir darauf achten, dass die Verkäufer oder Verkäuferinnen mehr intrinsisch motiviert sind. Und dann brauchst du ja nur fragen, wo kriegst du die an der Eier, wo kriegst du sie zu passen? Fehlt etwas? Also warum habe ich einen Mangel? Warum gehe ich jetzt zu einem Coach? Also ich gehe zur Arbeit, weil ich Geld verdienen will. Ich kaufe eine Kaffeemaschine, weil sie runtergefallen ist. Ich kaufe mir ein Auto, weil es an Mobilität fehlt. Also es muss einen Mangel geben, warum ich etwas mache. So, und wenn wir Top-Trainer jetzt hingehen und sagen, pass mal auf, du bist permanent in den ersten 10 in der Rangliste im Verkauf, dazu musst du aber noch dieses oder jenes noch dazu beitragen und noch probieren und auch machen, dann sind diese Top-Leute dazu geneigt, das wenigstens auszuprobieren. Und jetzt, wie du das gerade gesagt hast, haben wir noch nie so gemacht, haben wir schon immer so gemacht, dieser alte Satz, warum, weil es immer so war, die kann man aber wenigstens probieren, dann mitzureißen. So wird aus Pareto 2080 irgendwann in den Firmen 30, 70 oder 40, 60.
Okay. Also es gibt Dinge, die der Trainer machen kann. Das ist auch mir immer bewusst. Also das ist wahrscheinlich auch immer so der große Unterschied zwischen guten Trainern und durchschnittlichen Trainern, dass ein guter Trainer auch in der Lage ist, Menschen in die Umsetzung zu bringen. Aber was bringt denn Menschen dazu? Also du sagst auf der einen Seite, es muss, habe ich so verstanden, ein Schmerz oder ein Mangel muss irgendwo da sein. Wo sie sagen, so jetzt mache ich es endlich. Ne?
Na klar.
Und auf der anderen Seite sagt man ja auch, du hast gesagt, so, es gibt ja auch so dieses Lustprinzip. Was haben denn Verkäufer davon, wenn sie Dinge umsetzen und mehr Umsatz machen? Das ist ja immer so, die spannende Frage ist ja immer, jetzt kommt so ein Trainer rein. Warum holt der Chef einen Trainer? Naja, damit die Leute mehr Umsatz machen. Was denken die Leute natürlich? Ja, der will ja nur mehr Umsatz haben. Aber was hat denn der Verkäufer davon, wenn er an sich arbeitet?
Also erstmal, wie gesagt, wie du schon gesagt hast, das Gesetz von Lust und Unlust ist ja Peter Hirts Gesetz. Ne? Der Mensch macht am liebsten das, wo er am meisten Lust hat und am wenigsten, wo er gar keinen Bock drauf hat. Peter Hirts Gesetz. Und dieser Mangel, es muss ein Mangel da sein. Also beispielsweise, wann kaufst du dir einen Kleiderschrank? Oder wann kommst du, wie du es gerade schon gesagt hast, ins Handeln? Du kaufst dir einen Kleiderschrank,
wenn der eine voll ist.
Genau, wenn es an Platz fehlt. Ich habe keinen Platz, ich kriege meine Oberhemd nicht unter, die Mädels kriegen ihre Schuhe nicht unter. Also gehen sie ins Möbelhaus und kaufen sich einen Schrank. Und so ist es hier genau das Gleiche. Du musst also wirklich schauen, wo fehlt es jetzt bei dem Verkäufer. Und Verkäufer oder Verkäuferin kriegst du ja oftmals über Provision. Oder dass der Chef den Leuten sagt, Leute, pass mal auf, wenn ihr einfach mehr Umsatz generiert, dann bin ich einfach für die Firma bereit, mehr Sozialleistungen zu machen oder zu investieren. Oder du kriegst einen Dienstwagen oder wir machen eine schöne Reise. Wettbewerbsreisen gibt es ja bei Strukturvertrieben ganz viel, kennst du auch. Dann haben die Leute, die kannst du nicht mit Geld motivieren, heutzutage sowieso nicht mehr, aber du kannst sie mit Erlebnissen motivieren. Okay. Ey, pass auf, und ich habe jetzt bei einer Firma, bin ich demnächst eingeladen, die gehen unter anderem mal auf ein Kreuzfahrtschiff. Pass auf, wenn du dabei bist, wir dürfen denn zum Kapitän auf die Brücke. So, das kannst du mit Geld nicht kaufen, aber das ist geil. Ja. Wenn du da oben auf einer Brücke stehst von einem Kreuzfahrtschiff, ist es ganz leise und die Offiziere so schick gekleidet und du hast diese Ruhe, die auf der Brücke herrscht und dann läuft da eine Kaffeemaschine, dann zeichnen die Bordingenieure die Karten, dann stehen da zwei mit dem Fernglas am Ausguck und diese Atmosphäre, die kannst du mit Geld nicht kaufen. Sagst du aber jemand, pass auf dieser Wettbewerbsreise dürfen die 10 Besten dann zum Kapitän auf die Brücke von so einem riesen Koffer mit 3.500 Gästen, dann ist das etwas, was dich so anmacht, dieses Erlebnis willst du auch haben, weil du genau weißt, das kann ich mit Geld nicht kaufen. Und so kriegst du die Leute an der Eier.
Okay.
Begeisterung.
Ja, du musst sie
begeistern.
Okay. Ja. Ja, Begeisterung ist ja dann wieder was Intrinsisches, ne? Also dieses,
immer. Diesen,
ne, oder wie ich gerne sage, so diesen Spaß zu haben, ne, letztendlich. Also im Prinzip muss ich ja Verkäufer nur überzeugen, so nach dem Motto, du willst es doch auch. Du willst doch auch Spaß haben, genau.
du willst auch Spaß haben, du willst begeistert sein. Ja, ja. Genau. Ja. Heutzutage trainiert man ja viel mehr Begeisterung, Selbstbewusstsein. Ja. Es muss etwas Bedeutung haben, weil sonst kommt die Botschaft im Gehirn ja gar nicht an. Also er muss selbst und er muss mutig sein. Das hat man mit Skispringern. Mit Skispringern hat man das rausgekriegt. Ein Skispringer musst du nicht sagen, spring mal 100 Mal, 200 Mal, 500 Mal die Sprungschanze runter. Das weiß er von allein. Bei dem muss man etwas ganz anderes trainieren. Das ist Selbstbewusstsein. Innsbruck, weiß nicht, ob du das kennst, ist doch die Sprungschanze, die Berg-Isel-Schanze. Mhm. Und am Ende der Sprungschanze ist ein Friedhof. Wusstest du das? Das heißt, du lachst, geh mal, google das mal, ja. Ne? Schreibst Berg-Isel-Schanze Innsbruck, ja. Und dann guckst du von oben auf die Stadt Innsbruck und am Ende der Sprungschanze ist tatsächlich ein Friedhof. Stell dir mal vor, so ein Skispringer steht da oben und sagt, ist ja sowieso schon, ich bin ja schmerzpervers, dass ich sowas überhaupt mache. Und dann sehe ich auch noch von meinem geistigen Auge und in Wirklichkeit.
Da kommst du hin.
Da unten ist die Basilika Wilton, da werde ich dann zweimal auftippen und genüsslich aufschlagen. Was wäre, wenn dieser Sportler Angst bekommen würde? Also sagt man sich, okay, wir müssen denen was ganz anderes zeigen, nämlich Selbstbewusstsein, wir müssen mutig sein, dass wenn eine Windböe kommt und er weiß, ich könnte jetzt auf die Fresse fallen und mit dem Kinn noch zweimal sauber auftippen, dann habe ich aber so viel Selbstbewusstsein, dass er sich im Flug tatsächlich noch korrigieren kann. Er springt keine Bestweite mehr, das schafft er nicht. Aber er kommt wenigstens heil unten an. Mhm. Und alleine diese Gewissheit zu haben, dass mein Unterbewusstsein, mein ganzes Ich auf mich aufpasst, das ist ja schon so viel wert, dass der beim nächsten Mal tatsächlich 1-2 Meter oder noch weiter fliegt, weil er es einfach drauf hat.
Ja, genau. Ja, wahrscheinlich auch, also ich meine, gerade im Sport stellt man sich ja auch das Ziel vorher schon vor, ne, und sagt, genau da will ich hin, geht es im Geiste durch und es ist ja dann viel einfacher, dann sozusagen die Dinge zu erreichen, wenn ich sie mir überhaupt vorstellen kann. Genau. Ich glaube, das ist ja wahrscheinlich auch etwas, was viele Verkäufer auch ausbremst, dass sie sagen, ja, wäre schön, wenn, also wäre schön, wenn ich meinen Umsatz verdoppeln könnte, aber ist ja utopisch, also kann ich mir gar nicht vorstellen. Wäre natürlich schön, wäre ein Traum.
Aber, die Rhetoriktrainer sagen dazu Yes Butter. Kennst du Yes Butter? Ja, yes, aber Butter, sagen.
Genau.
Achte mal drauf, es gibt die sind Yes Butter, nennt man Yes Butter. Es gibt Leute, weiß nicht, in deinem Umfeld kennst du auch, die sagen grundsätzlich zu allem immer Nein. Ne, ich bin dafür, dass ich dagegen bin. Ja. Also der Chef kommt mit den Umsatzzahlen und dann sagen sofort ein Haufen der Kollegen, geht nicht. Mhm. Und andere Kollegen sagen, wie Chef, so wenig. Mhm. Ich wollte Geld verdienen. Was ist das denn? Ja. Mit sowas kann ich mich nicht beschäftigen. Und die anderen haben so eine starke Blockade drin, dass sie von vornherein schon mit angezogener Handbremse losfahren. Und jetzt sehen sie dieses, man nennt das Meer der Möglichkeiten. Die sehen gar nicht die Möglichkeiten, die für sie ja da sind, weil sie von vornherein ja schon diese Bremse reingemetert haben. Mhm. Ja. Und da strahlst du aus.
Klar, auf jeden Fall.
Also du musst zum Beispiel nie zu einem anderen Menschen sagen, der ist ein Arschloch. Mhm. Das weiß der auch so. Ne? Weil der das natürlich spürt. Und Frauen haben hier so Gratis-Antennen. Ne? Frauen spüren das noch mehr. Die sind noch viel feinfühliger als wir Kerle, weil die ja vom Gehirn viel geiler vernetzt sind.
Okay. Ja. Okay.
Im Vertrieb, im Verkauf, wie viele Frauen jetzt immer mehr in typische Männerdomänen einbrechen. Ja, bis vor einigen Jahren hätte man nie gedacht, dass es Autoverkäuferinnen bei Porsche, bei Mercedes, bei BMW gibt. Und heute ist das normal, das ist basic, weil eine Frau kauft gerne von einer Frau. Warum? Logisch. Weil sie denkt, die bescheißt mich nicht.
Ja, logisch. Ich meine, du hast ja jetzt schon 2-3 Mal darauf hingewiesen, es gibt einen Unterschied zwischen Männern und Frauen. Gut, das wissen wir aber alle. Aber auch, sage ich mal, mental gibt es da Unterschiede. Du sprichst von zusätzlichen Antennen. Wenn ich jetzt im Verkauf mir das Ganze mal anschaue, sieht man ja auch, dass natürlich Verkauf in vielen Bereichen eine Männerdomäne ist. Mhm. Wenn jetzt ich eine Frau bin und ich bin im Vertrieb, im Verkauf tätig, sollte ich dann versuchen, so ein bisschen eher so, ja, selbstbewusst wie ein Mann aufzutreten?
Nein,
wie werde ich erfolgreich als Frau vertreten?
Das ist ja ganz furchtbar, wenn die Frau den Rock auszieht und einen Kampfanzug überstellt. Ja. Das ist ja gruselig, um Gottes Willen. Nein. Also es ist so, Frauen sollen ja angeblich, in Deutschland habe ich jetzt gehört, ob die Studie stimmt, was weiß ich, sollen ja angeblich 21% weniger verdienen als Männer.
Ja.
So, ob das jetzt stimmt, das müssen die Statistiken.
Das kann ich mir sehr, sehr, sehr gut vorstellen.
Aber es scheint ja was dran sein. Das heißt, auch wenn eine Frau jetzt zum Chef reingeht, ich brauche eine Gehaltserhöhung, dann hat sie ja im Kopf, das Spiel läuft ja geistig, mental, dental, anal, rektal, läuft das ja alles hier schon mal durch. Was mache ich denn, wenn der Chef Nein sagt? So, hat die Firma überhaupt das Geld? Kann die Firma sich das überhaupt leisten? Wenn ich jetzt rauskomme und der Chef sagt Nein, was sagen denn dann meine Kollegen und Kolleginnen? Das heißt, die haut so viel Zweifel in sich hoch. Der Mensch hat ja ein Programm, ein ganz altes, uraltes Programm in sich. Und dieses Programm heißt ja Zweifel. Wir zweifeln ja alles an. Schau mal, der Mann geht rein und sagt, alles klar, Chef, ich brauche 200 mehr. In einer Woche. Tüte aus. Der lässt das gar nicht zu, dass der Alte Nein sagt. Während die Frau von vornherein sich so viel Blockaden reinmetert, dass sie dann auch denkt, jetzt ist da so ein Auto für 100.000 Euro, kann der Kunde sich das denn leisten? Kann ich ihm denn überhaupt sagen, du von der C-Klasse geh doch mal auf eine E-Klasse oder auf eine S-Klasse? Hat der Kunde denn das Geld? Wie soll der denn das machen? Und das ist wieder das Problem, dass Frauen sich da mehr Blockaden reinhauen als Kerle. Bitte, das heißt jetzt nicht, dass es auch Männer gibt, die so beschränkt denken. Es ist tatsächlich beschränktes Denken. Und jetzt kommt wieder der Mentaltrainer, sagt, wisst ihr was, probier es doch mal aus. Hohe Gagen erzielst du, indem du sie forderst. Sag doch, pass mal auf, da ist eine E-Klasse für einen 95er Streifen und da hast du eine S-Tonne, kostet ein 140er Brett. Dann wird der Kunde schon sagen, ja oder ja. Wenn ich es aber gar nicht anbiete, ja, dann geht der, weiß nicht, mit einer A-Klasse raus. Mit so einer gummibereiften Kasperlebude.
Also das ist ja, sag ich mal, so der Unterschied zwischen Männern und Frauen, der Herangehensweise, mit mehr Selbstbewusstsein wahrscheinlich auch. Aber gibt es auch vielleicht Dinge, weil du hast eben gesagt, so ja, nicht Rock ausziehen und so weiter. Es gibt doch auch, sage ich mal, bestimmte weibliche Eigenschaften, die vielleicht auch positiv sind im Vertrieb, oder?
Oh ja, also erstmal ist es ganz wichtig, dass Frauen darauf achten, nackte Haut entblößt. Also, dass du niemals zu viel nackte Haut bei einer Frau zeigst. Aber, jetzt kommt das Aber. Du kannst die Bluse ja so tragen, dass es trotzdem nicht ordinär, aber attraktiv wird. Du kannst darauf achten, dass dein Haar gerichtet ist. Du kannst darauf achten, dass deine Fingernägel gemacht sind. Du kannst darauf achten, dass du mit der Vierer gesteckt rumläufst. Oder es muss ja nicht unbedingt ein Kostüm sein. Es kann ja auch ein Hosenanzug sein, meinetwegen, wenn du in einer Bank arbeitest. Trotzdem darf man, das ist völlig in Ordnung, seine Weiblichkeit unterstreichen. Genau wie ja auch ein Mann seine Männlichkeit unterstreichen kann, indem er keine Krawatte umbindet, sondern weißt du, einfach das Hemd Zwickknöpfe aufmacht und damit halt seine Männlichkeit ausstrahlt. Das, er hat ja nichts mit Prolet oder
Schminken oder so können wir uns ja nicht, ne? Als Männer.
Doch, selbstverständlich. Also meinst du, ich komme jetzt ungeschminkt zu dir ins Studio?
Okay.
Bin ich geschminkt.
Okay.
Das ist doch als Mann sowie als Frau. Schau mal, heutzutage verwenden Männer sogar ja mehr Zeit schon im Badezimmer als Frauen.
Ja.
Ich weiß das von meinem Bruder, der ist Damenfriseur. Der sagt, hören Sie mal, bringen Sie mal Ihre Keratin-Restposten da in Ordnung. Was ist das denn? Das ist ja keine Frisur. Das ist ja 1985, 86 rausgewachsen. Das ist ja gruselig. Und du siehst zum Beispiel auch, wenn eine Frau sich morgens ihre Haare richtet, wie viel Zeit sie dort in ihre Frisur investiert. Und so viel Zeit investiert sie dann später auch in ihre Karriere. Schau mal in das Auto eines Verkäufers. Schau mal in so ein Auto rein. Manche haben ein Auto, andere fahren eine Wohntoilette. Ne? Daran siehst du ja schon, kann der seinen Job, nimmt der seinen Job ernst. Schau mal in die Handtasche einer Frau. Schau mal in die Aktentasche eines Mannes.
Ich stelle mir jetzt gerade beim Bewerbungsgespräch vor. Ja. Machen Sie mal Ihre Tasche auf.
Hey, nee, andersrum. Andersrum. Weißt du, was ich jedem Firmenboss raten würde? Ja. Wenn du jemanden einstellen willst, Ne? Lass ihn nicht zu dir in die Firma kommen. Was soll der da? Was will die da? Du fährst zu ihm oder ihr nach Hause. Und wenn du dann in die Straße reinkommst, dann siehst du vielleicht sein oder ihr Auto vor der Tür, guckst du mal rein in die Gehhilfe, dann weißt du schon, ist der Wagen gepflegt. Dann gehst du mal die Treppe hoch von dem Haus oder Wohnung. Dann kommst du in die Wohnung rein und als Vorgesetzter weißt du ganz genau, als Personalchef weißt du ganz genau, kann er oder kann er nicht. Und die meisten, Tobi, können ihren Job leider nicht. Warum? Ja. Weil sie sich selbst nicht in Ordnung haben. Und wenn du dich selbst nicht in Ordnung hast, ist alles andere auch nicht in Ordnung. Mhm. Du hast mir gerade eben, die Zuschauer haben es nicht gesehen, hast du mir dein Studio da oben gezeigt. Top gestylt, top aufgeräumt, alles an seinem Platz. Das heißt, man weiß, du kannst deinen Job. Mhm. Viele, da sieht es aber auch aus wie eine Kochnische mit Wohntoilette.
Ja.
Na, und dann weißt du genau, alles andere ist auch nicht in Ordnung. Und daher kommt das Wort Kosmos, das ist griechisch, Kosmos ist Ordnung und Chaos ist auch griechisch, heißt Unordnung.
Das Gegenteil, ja. Also das war übrigens noch eine Sache, die mir auch im Hinterkopf noch ist. Mein erster Verkaufsleiter damals im Verkauf sagte zu mir so, Tobias, das Auto ist deine Visitenkarte. Immer schön aufräumen, wenn da zufällig mal ein Kunde reinguckt und so weiter. Aber es ist ja auch so, man fühlt sich auch selber besser. Wenn du sagst so, es ist ja auch so dieses wie im Innen, so im Außen oder so, wie du es in deiner Wohnung ist, so ist so, so bist du auch im Kopf. Das sind ja auch Menschen, die im Außen nicht aufgeräumt sind, sind ja meist im Kopf auch nicht aufgeräumt. Ne?
Das ist ja, du sprichst es gerade an, das sind ja diese hermetischen Gesetze, das sind diese 4000 Jahre alten Smaragdtafeln, die ja schon sagen, wie oben, so unten, wie innen, so außen, wie im Kleinen, so wie im Großen. Das ist altes Zeugs, hat aber unbedingt Bestand und was sich bewährt hat, wird bewahrt. Und das geht also los mit deinem Auto, das geht mit Frauen los, mit ihrer Handtasche, schau mal in die Handtasche. Ich schwöre dir, die wenigsten Frauen haben in ihrer Handtasche einen Tampon. Und dann wirst du die Frage, wieso haben sie das nicht? Ja, ich brauche doch heute keinen. Nee, sie vielleicht nicht. Aber deine Freundin braucht vielleicht einen.
Okay.
Und so ist es immer, wenn du gut aufgestellt bist. Wenn du wirklich gut aufgestellt bist. Schau, ich kann dir da ein schönes Beispiel, wenn wir einen Augenblick Zeit haben, ein schönes Beispiel erzählen. Das erzähle ich allerdings in meinen Seminaren, weil es mir tatsächlich selbst passiert ist. Und du bist ein Profi, dem erzähle ich da nichts Neues. Du hast ein ganz wichtiges Verkaufsgespräch. Und du weißt, dass wenn ich da heute hinfahre, du verkaufst Häuser, du verkaufst Autos, du verkaufst Immobilien, also irgendwas Hochwertiges, was dir so richtig, aber so richtig Geld in den Garten wirft. Also wo du richtig 5.000 Euro, 10.000 Euro Provision, wo also richtig Frisches ankommt. Jetzt bist du beim Kunden und der Kunde sagt zu dir, Herr Ein, möchten Sie gerne was trinken? Ja, klar, was muss denn weg? Ja, Sie können Cola haben, Sie können Fanta haben, Sie können Kaffee haben, was Sie halt möchten. Ja, ich nehme einen Kaffee mit Milch. So. Und jetzt passiert etwas, was doch passieren kann. Das kann dir, mir, jedem Menschen auf der Welt passieren. Es rempelt dich eine an. Du bist vielleicht schusselig und haust dir, du nimmst schon das Becherchen in die Hand und haust dir den ganzen Kaffee übers Oberhemd und siehst aus wie eine Sau. Es geht aber gerade um Provision, um einen Riesendeal, 5 Mille, 10 Mille, richtig Frisches. Was machst du jetzt? Was tust du in diesem Fall, wo du sagst, Scheiße, hier oben ist Kiel-Flensburg und hier unten sehen Sie Garmisch-Partenkirchen. Was machst du jetzt? So, ein Profi würde sagen, schauen Sie mal, Herr Ein, furchtbar, oder? Was wird dein Gegenüber sagen? Ja, sieht gar nicht mal so gut aus. Was sagt ein Top-Verkäufer? Und jetzt, Leute, hört genau zu. Geben Sie mir 5 Minuten, vielleicht 6. Ich bin sofort zurück. Ich muss nur einmal zu meinem Auto. Da du ein Profi bist, hast du natürlich als Top-Verkäufer, wir reden von Elite-Top-Verkäufern, die du und ich ja trainieren, hast du in deinem Auto 4 Oberhemden, 2 Hosen, Schuhputzzeug, 1 Paar Schuhe, 1 Sakko. Du hast eine Unterhose, gegebenenfalls als Frau 3 BHs, wenn der gleich mit versifft ist. Das heißt, du gehst ins Auto runter und hast dich in 5 Minuten top gestylt.
Weißt jetzt du, was fragt? Ja, okay, erzähl weiter.
Jetzt kommst du zurück zu deinem Kunden. Wir brauchen noch gar nicht mehr weiterreden. kauft er oder kauft er nicht?
Ja, klar.
Der ist warum?
Warum kauft er? Wart ein Profi, sagt er, ne?
Das war's. Der Kunde wird sagen, was ein Profi, der so gut vorbereitet ist, ist es in allen anderen Dingen auch. Warum? Weil du ein kleines Täschchen mit hattest mit 3 Oberhemden und ein bisschen Schuhputzzeug. Mehr war es doch gar nicht. Und das ist ja noch nicht mal irgendwie ein großer Aufwand. Das lässt du einfach im Auto in der Seite einfach liegen. Das ist basic. Das musst du doch keinem erzählen. Das ist basic.
Ja, ja. Ich bin so glücklich, Frank, weil meine Frau fragt mich immer, warum nimmst du immer so viele Hemden mit und übrigens, warum hast du Schuhputzzeug hinten drin? Na,
natürlich, Frauen achten doch immer, stell mal vor, du willst Immobilien verkaufen und die Kundin schaut dir doch immer bei einem Mann immer auf die Schuhe, sie schaut immer, passt der Gürtel zum Schuh? Bei uns Männern ist es ganz wichtig, dass du eine sündhaft teure Armbanduhr trägst. Bei Frauen ist es ihr Aushängeschild, dass sie eine sündhaft teure Handtasche tragen. Warum? Das ist keine Handtasche, es ist keine Uhr, das ist eine Eintrittskarte. Und wenn du das in den Kopf hast, ist doch klar, ab einer gewissen Liga, jeder Firmenboss läuft mit einer fetten Rolex ums Gelenk rum. Ey, GMT, Master, eine Batman oder eine Submariner. Das ist doch basic, ist doch normal, dass eine Frau eine sündhaft teure Handtasche von Louis Vuitton trägt. Es ist ganz wichtig. Es gibt sogar Frauen, die sagen, sowas fasse ich gar nicht an. Und an der Kelly Bag von Hermes und einer Birkenback für 6.400 Euro kann ich gar nicht aus dem Haus gehen. Das ist basic. Und du rutschst doch automatisch in eine ganz andere Liga. Und pass auf, jetzt wird es etwas ganz Tolles. Wenn du oben bist, dann kennst du oben. Und die kennt wieder oben, die kennt wieder oben. Und so wirst du langsam weitergereicht. So bin ich damals von Robinson auf die AIDA-Flotte gekommen. Weil der Chef von Robinson, muss man vorstellen, ist Konkurrenz, ist genauso, wenn BMW sagt, gehen Sie mal zu Mercedes. Ja. Ja? Weil die einfach sagen, der Typ ist so gut, den musst du auch bei dir auf dem Kreuzfahrtschiff haben. So kam das bei mir. Und das nennt man denn das Meer aller Möglichkeiten. Und wir kennen das im Verkauf alle. Wo scheißt der Teufel hin?
Wo der größte Haufen
natürlich,
ist.
Wo Geld ist, kommt immer noch was dazu. Und diese Verkäufer, die sagen, das kann ja alles gar nicht sein, die haben ja auch recht, weil jeder Mensch hat ja recht, Gesetz der Resonanz, weil der lebt das ja und sagt, nee, bei mir, das kann ich nicht machen. Dann hast du recht, dann kannst du es nicht machen. Du machst es, ich mache es und viele Top-Verkäufer machen es auch.
Ja, das Spannende ist ja, Top-Verkäufer, also das Spannende, was ich ja immer wieder erlebe, die wissen ja gar nicht, warum sie so gut sind. Das ist so ein Phänomen, ne? Dass Top-Verkäufer gar nicht dir erklären können, was sie besser und gut machen. Aber jetzt nehmen wir mal an, da ist, sage ich mal, ein durchschnittlicher Verkäufer, der jetzt noch nicht so ganz zufrieden ist mit seinen Umsätzen, mit seinem Erfolg und so weiter. Was soll der jetzt tun, damit er mental sozusagen seinen Umsatz erhöht? Weil es reicht ja wahrscheinlich nicht, einfach nur sagen, ich stell's mir vor, oder?
Nein, ein Wort. Ja. Ausprobieren. Du musst es ausprobieren. Du musst einfach sehen, wie weit kann ich gehen? Was kann ich dem Kunden zumuten? Was geht? Learning by doing. Probier es aus. Und wenn du merkst, boah, war ein bisschen too much, war ein bisschen zu heftig, kann ich nicht machen, ist doch kein Problem. Dann kannst du dich ja selbst korrigieren.
Also indem ich es mache, indem ich es tue, ne? Also verkaufen lerne ich durch Verkaufen. Das ist ja auch so ein Handwerk lerne ich ja auch immer nur dadurch, dass ich, sage ich mal, wenn ich ein Handwerker bin, dann muss ich es machen. Irgendwann kann ich es dann halt.
Wir haben immer früher gesagt, im cool, Verkauf, ne? die schlechten Sachen müssen auch weggearbeitet werden.
Ja, genau. Also ich muss etwas tun. Ich muss meinen Allerwertesten natürlich wieder bewegen. Ja. Das heißt, es reicht halt nicht, wenn ich weiß, wie es geht, sondern ich muss halt auch irgendwas tun und ausprobieren, sagst du. Das heißt natürlich, komme ich doch ganz schnell in die Situation, wenn ich viel ausprobiere, komme ich doch ganz schnell in die Situation, das wird auch der eine oder andere kennen, ich probiere was aus und scheiße, funktioniert nicht.
Da kommt das Gesetz von Ursache und Wirkung, was auch heißt Versuch und Irrtum. Alles klar, funktioniert nicht, muss ich anders machen, kein Problem.
Okay. Ist einfach nur ein Weg, der nicht funktioniert sozusagen.
Ja, wenn ich in die falsche Richtung reite, hilft doch Galoppieren nichts.
Ja.
Ne? Dann bringt es ja nichts. Also kann ich doch sagen, okay, habe ich mich verrannt, schaffe ich so nicht. Ne? Vielleicht mit der Art von Frank Wilde kann ich es nicht, aber mit der Art von Tobias Ein kann ich es. dann ist das dein Weg. Es gibt ja nicht richtig oder falsch, das gibt es ja gar nicht. Ja? Mhm. Du musst gucken, ob das zu dir vom Typ auch passt. Mhm. Ja? Ich bin da so ein Draufgänger und ich sage einfach zum Kunden, jetzt setze ich rein in die Büchse, 450 PS und das Ding hämmert los, wie 1. Mai. So, Sie müssen es ausprobieren. Setzen Sie sich da rein, probieren Sie es aus. Wenn der sagt, mein Gott, das Ding ist mir viel zu schnell, ist ja kein Problem. Nehmen wir halt eine Stufe drunter. Wo ist doch gar kein Hexenwerk.
Ja. Ja, also ich glaube, das ist ja auch das, was dieser Buchtitel oder Hörbuchtitel auch sagt. Der Knackpunkt ist, dass ich Dinge tue. Das klingt natürlich banal und einfach. Ja, und das ist ja immer das Spannende, diese banalsten Dinge, dass Menschen genau das nicht tun, weil sie wiederum denken, ja, es ist ja einfach zu banal. Ich muss einfach öfter probieren. Das klingt ja so banal. Aber genau so ist es. Und jetzt sehe ich ja dann auch einen Unterschied. Wenn ich jetzt sehe den Frank Wilde als Mentaltrainer und den ein oder andere, der vielleicht auch sich als Erfolgstrainer bezeichnet, der dann vielleicht sagt so, nee, das reicht einfach nur, wenn du in der Vorstellung dir das vorstellst und mehr musst du gar nicht tun.
Nee,
was ist und jetzt sagt so? Der Frank, nee, du musst in die Gänge kommen.
Nein, du musst aus dem Arsch kommen, du musst einen Finger aus dem Hintern nehmen. Schau, alles, was einfach ist, ist genial. Und alles, was genial ist, ist meistens ganz, ganz einfach.
Schöner Satz, ja.
Ja, und das musst du musst es ausprobieren, du musst es machen. Schau mal, unser Interview. Warum werden viele vielleicht dazu sagen, boah, das ist nicht mein Ding? Weil es sich so einfach anhört. Aber weil es so einfach rüberkommt, ist es ja gut. Weil stell dir mal vor, wir würden hier beide rumhusten oder würden hier beide rumstottern. Wie gruselig ist das denn? Also gerade wenn es ganz einfach rüberkommt beim anderen, dann ist es ja gerade brillant. Und du sprichst es gerade an, wie viele Trainer, Coaches sich zurzeit auf dem Markt tummeln. Und dann sind da 25-jährige Schultüten, wo du dich fragst, wo wollen sie denn das gefährliche Viertelwissen denn nun herhaben? Dann haben sie irgendwo ein bisschen Geld investiert, waren bei namhaften Kollegen, haben sich ausbilden lassen. Das war ja auch basic richtig, aber sie haben die Erfahrung doch gar nicht. Woher sollen sie sie denn haben mit 25, 30? Was soll denn da kommen? Du bist ja selber noch nicht fertig. Ja. Ne? So, und jetzt werden die auf die Menschheit losgelassen, weil sie, weiß nicht, irgendwelche Phrasen rausmetern, wo du schon von vornherein merkst, ah, hat er bei dem abgekupfert, hat er bei dem geklaut, hat er bei dem sich geholt, ah, zusammengetragen und dann ein bisschen nett erzählt. Das ist es doch nicht. Und dann sind wir wieder bei deinem Wort Authentizität. Und du merkst sofort, naja, geh mal nochmal raus, komm nochmal neu rein, erzähl nochmal neu, das war jetzt nichts. Und dann kommen da so eine Typen wie wir und sagen, pass mal auf, zieh mal Finger, mach mal Figur.
Ja. Ja,
steh hier nicht rum, sag mir nicht, was nicht geht, sondern schlepp deinen Kadaver zum Kunden und mach Geschäft. Ja. Und wenn du es nicht machst, ist doch nicht schlimm, dann macht's ein anderer. Musst du ja nicht. Ja. Das ist das Schöne, es muss ja keiner. Ne? Muss ja keiner was tun, musst du ja nicht. Aber du musst immer eins im Kopf haben. Wenn du etwas nicht machst, macht's ein anderer. Logisch. Wenn du dich nicht um deine Frau kümmerst, ist nicht schlimm. Dann kümmert sich ein anderer. Und der macht den Amore Kasper vom Feinsten. Er schiebt deiner Frau den Puppenwagen genau dann, wie sie es möchte. Kein Mensch muss irgendetwas tun. Aber, Tobias, wenn ich mich schon entscheide, Verkäufer oder Verkäuferin zu werden, sag mir doch mal einen geileren Job. Ich meine jetzt nicht Verteiler bei Kaufhof, das meine ich nicht. Das ist ja kein Verkaufen, das ist Verteilen. Ja? Sondern ich meine jetzt Verkäufer, so eine richtige Rampensau. Wenn du dich jetzt dazu schon entscheidest, das zu machen, ja, dann mache ich das doch richtig oder gar nicht, oder?
Ja.
Meine Mutter hat immer zu mir gesagt, Junge, mach es richtig oder gar nicht. Dann lass es, dann sagst du gleich, nicht mein Ding. Dann ist es wenigstens fair und ehrlich.
Genau. Ne? Also Verkäufer ist nichts für Leute, die sagen, ja, ich kann nichts anderes, ich finde nichts anderes oder ich, ne, so. Ich meine, gut, vielleicht kommt ein solcher Mensch ja rein in den Vertrieb. Ich glaube, bei mir war es so ähnlich gewesen. Ich kam ja auch in den Vertrieb wie die Jungfrau zum Kind. Also, aber letztendlich, dieser Beruf ist nur dann erfolgreich, wenn man wirklich sagt, hier, Mensch, das ist genau mein Ding, das macht mir Spaß, da gehe ich dran auf, ich arbeite mit Menschen und so weiter.
Ja. Nimm mal diesen Satz auseinander. Ja. Wie sind Sie dazu gekommen?
Ja.
Dann kommt ja immer diese Frage, wie sind Sie dazu? Wie im Leben zu allem.
Ja.
Na, es kommt zu dir. Und das ist die Anziehung ist keine Wahl. Attraction is not a choice, sagt David DeAngelo. Na, so wie du vom Mann bist, ziehst du auch die passende Frau dazu. Mhm. Mhm. So wie du vom Verkäufer oder von der Verkäuferin bist, ziehst du auch den Kunden oder die Kundin dazu. Mhm. So ist es mit allen Dingen im Leben. Das nennt man Magnetismus.
Ja. Anziehung, genau.
Anziehung, Attraction is not a choice. Ja. Und wenn du einen hohen Status hast, dann hast du auch mit Leuten zu tun, die einen hohen Status haben. Ist doch klar, kommen Aufträge von unten oder kommen Aufträge von oben? Wo kommen Aufträge hin?
Ja, am liebsten.
Wo kommen sie hin? Natürlich, Aufträge kommen immer von oben. Ja. Also wem muss ich jetzt gefallen? Ich muss oben gefallen, weil von unten kommt ja nichts. Da ist ja, der hat ja nichts. Ja. Also, und so ist es bei uns auch. Wer kauft denn uns ein? Hotte Klopp aus der Monumentenstraße mit Uschi einfach von drei Treppen? Nee, sondern das macht eben halt ein Personalchef, ein Verkaufsleiter, ein CEO. Der sagt eben halt, ich brauche
einen Entscheider.
Natürlich, ich brauche jetzt jemanden, der den Leuten mal das Gas einstellt. Und der zahlt auch das hohe Honorar, weil er genau weiß, der investiert da 10 Mille, kriegt aber 200 zurück.
Ja. Naja, das ist ja, hat ja auch sehr viel mit Glaubenssätzen zu tun oder falschen oder behinderten Glaubenssätzen, dass ich sage, so, ich gehe nicht zum Entscheider, ne, weil das ist, also das stelle ich auch bei Verkäufern immer fest, dass sie sagen so, ja, ich frage mal den Marketingverantwortlichen, den Personalverantwortlichen und dann ist, der hat dann ein Budget und das Budget ist aber begrenzt. Das Schöne ist ja, was ich mal festgestellt habe, das Tolle ist ja an Entscheidern, weißt du, was das Beste an Entscheidern ist?
Na?
Dass sie entscheiden.
Das ist nicht schlecht, ne?
Ja, die machen das beruflich sogar. Also die entscheiden, ja, das ist ja das Schöne. Ja. So, das heißt, warum soll ich denn zu jemandem hingehen, der das Budget hat? Ich kann auch zu jemandem hingehen, der das Budget macht. Mhm. Und das hat ja auch ganz viel mit Angst zu tun, mit begrenzten Glaubenssätzen.
Das sind ja die zum Controller gehen, weißt du?
Genau.
Furchtbar.
Ja, genau.
Ja. Und dann kommt immer der Satz, ja, da muss ich mich nochmal rückversichern oder ich muss nochmal meinen Vorgesetzten fragen.
Ja, das ist ja genau wie der Satz, da muss ich nochmal überlegen. Wenn einer sagt, muss ich überlegen, ist Ausschluss Feierabend, der Deal ist geplatzt. Ne?
Mensch, stell mich durch zu Flipper, sieh zu, dass wir Geschäft machen, ich hab noch mehr auf dem Zettel. Ja. Aber das ist eben halt, das ist, braucht dieses Selbstbewusstsein. Ja, das heißt ja nicht, dass du pampig bist oder unfreundlich. Ja, nein, bitte nicht. Ja. Aber einfach nur, du musst sagen, was du willst. Und die meisten Leute kriegen die Zähne nicht auseinander, weil sich das nicht trauen. Weil da gibt's ja diesen Satz, man macht das so nicht. Oder das macht man nicht. Also gibt's ja irgend so einen Mann, ich weiß ja gar nicht, wie dieser Mann ist, aber irgend so einen Mann soll es da geben. Ich kenne den gar nicht, diesen Mann. Aber man macht das halt so. Nee. Ja. Du musst es anders machen als die anderen. Du brauchst ein USP, Unique Selling Point. Du brauchst ein Alleinstellungsmerkmal. Wieso ist der anders als die anderen? Was macht denn der anders? Dieter Bohlen hat mal zu Daniel Kübelbock. Kennst du noch Daniel Kübelbock?
Daniel Kübelbeck.
Genau, ne, so. Weißt du, womit der heute sein Geld macht?
Na?
Der verkauft alternative Energien. Irgendwie, weiß nicht, Windräder oder Solar oder was der Geier, der ist damit Multimillionär geworden. Und ich meine, Daniel Kübelbock, was konnte der? Nichts, aber das konnte er gut. So, aber ist ja egal. Der Junge hat sich Weltklasse verkauft. Und Dieter Bohlen hat mal gesagt, Daniel Kübelbock geht in den Busch und hat keine Angst vor dem Löwen, weil er gar nicht weiß, wo der Löwe ist. Das heißt, der macht es einfach.
Ne? Das ist wenn ein gutes du aber. Bild, ja.
Dieter Bohlen, so doof kann der nicht sein. Abitur, Studium mit 1 gemacht. So dumm kann Dieter, ich habe Dieter mal persönlich kennengelernt. Der ist ein ganz helles Köpfchen, der hat aber oftmals sehr verkannt. Aber ich kenne den schon sehr, sehr lange, weil ich damals in Berlin gewohnt habe. Und er war mal mit einer Freundin von uns zusammen, kurzfristig zusammen. Und da habe ich ihn kennengelernt. Und der ist ein hochintelligenter Mann, aber deswegen wird er ja von vielen auch belächelt. Nee. Der hat Abitur mit 1 und sein Wirtschaftsstudium hat er tatsächlich mit 1 gemacht. Musst du erstmal bringen. Musst du erstmal können.
Ja, so ein typisches Understatement.
Ne? Ja, und er hat nie aufgegeben. Ne? Ich habe die Historie mal von ihm verfolgt. Der hat ja die Plattenfirma in Berlin genervt, Anschlag. Der hat nie aufgegeben. Und das würde ich auch vielen Verkäufern sagen. Leute, man gibt ums Verrecken nicht auf.
Ja.
Wenn ich was anfange, dann bringe ich es auch zu Ende. Oder du brauchst es gar nicht erst anfangen. Aber wenn du was anfängst, bring es zu Ende. Ansonsten stehst du da wie so ein Schülerlotse und deine Frau sagt auch, Kind vom Klon, was habe ich mir da eingetreten?
Das Spannende ist ja sogar, Menschen geben ja kurz vor der letzten Kurve auf. Ah, ja, sie sind kurz davor, ja, wo sie sagen, so ja. Mensch, es jetzt könnte, wenn du den Film noch ein bisschen weiter drehen könntest, ja. würdest du sehen, ja Mensch, hätte er mal ein bisschen länger noch, dann wäre der Erfolg da gewesen.
Ja. Ja,
das, das ist total spannend.
Das ist wirklich, und das gibt ja dieses, gut, vielleicht ist es auch das Zitat, was du gerade anfängst, da gibt es ja dieses wunderbare Buch vom Alchemisten, mhm. ne? Der Alchemist. Und da geht es ja genau darum, dass man kurz bevor, und man kann es ja so erklären, immer kurz bevor der Mensch ein großes Ziel erreicht, passiert immer noch mal ein Riesenmist. Mhm. Warum? Und jetzt hör zu. Du wärst vom Schicksal geprüft, getestet, bist du bereit für diese hohe Aufgabe, die jetzt auf dich zukommt. Mhm. Und was machen die meisten Menschen, das hast du gerade so klug gesagt, die kurz bevor sie vorm Ziel sind, was machen die, weil irgendein Scheiß passiert? Sie geben auf. Ja. Ich hätte ja so gerne, aber hat nicht sollen sein. Ich möchte ja so gerne, aber es geht nicht. Mhm. Und was sagen die Guten, wenn Schwierigkeiten auftreten? Jetzt erst recht. Ja, die machen
kurz dann vor meinem Ziel.
Na klar, genau. Jetzt ziehen wir mal richtig durch, jetzt schon aus Bock. Das will ich doch mal sehen, nur weil mir eine Kundenverbindung weggeflogen ist, weil mich das Finanzamt geärgert hat, weil mir ein riesen Storno reingeflogen ist. Ja, egal, leck Arsch, Augen zu und durch. Kein weitermachen. Grund
aufzugeben,
Ach, dann sah ich und mitgeweint.
Ja. Ich liebe deine Sprüche, Frank. Du hast also auf der einen Seite haben wir jetzt, sag ich mal so, das eine Körperteil, haben wir jetzt ganz viel drüber geredet, nämlich den Arsch zu bewegen. Ja. Und man sagt so, das ist ja das Buch, was du schon länger auf dem Markt hast, bewegt deinen Arsch. Mhm. Und dann hast du ein neueres Buch, Geistesblitz. Ja. Da geht es ja wahrscheinlich nicht so sehr um das Hinterteil, sondern mehr um das Stübchen da oben. Worum geht es in diesem Buch?
Das wundert mich jetzt, dass du das ansprichst, weil das ist natürlich schon ein Thema, wo Menschen dann merken, der Frank Wilde ist wohl doch nicht so oberflächlich, was er da erzählt. Mhm. Also, ich muss dazu ganz kurz ausführen, 2 Sekunden, dass mein Bruder Mario, jetzt der eineige Zwillinge, Zwillingsbrüder, mit 23, das steht im ersten Buch ja auch drin, einen Stromunfall hatte, wo er auch ein Nahtoderlebnis hatte. Mhm. Dieses Thema hat mich sehr, sehr interessiert. Und wie wir das eben schon gerade beide festgestellt haben, man zieht ja immer die Leute an, die man braucht, um weiterzukommen. Man zieht nicht Leute an, die du magst und nicht magst, sondern ziehst immer die Leute in dein Leben, die du brauchst, um weiterzukommen. Und ich lernte dann, wenig später, Rüdiger Gamm kennen. Rüdiger Gamm ist ein, man nennt es Savants, Inselbegabt, Autist, Asperger. Vielleicht, du wirst sicher sowas alles kennen. Und es gibt ja diese Menschen, die außergewöhnliche Fähigkeiten haben. Und wie das Leben dann so spielte, erzählte mir Rüdiger Gamm, ist inzwischen ein guter Freund von mir. Rüdiger Gamm ist übrigens, der Typ musst du googeln, der ist damals Wettkönig bei Thomas Gottschalk geworden, weil Heinz Rühmann hat die Wette damals gesagt im ZDF, ich wette, dass sie es nicht schaffen, weiß nicht, 85 hoch 90. Und der Typ, der kann das in Bruchteilen von Sekunden, hat er die Antwort, weil er ein Savant ist. Es gibt also nur 100 Savants weltweit, lebende 100 Savants auf der Welt, die diese außergewöhnlichen Fähigkeiten haben. Na, Stephen Wilshire, die lebende Kamera, kennst du, der fliegt über Rom und 15 Minuten und malt dann die ganze Stadt Rom in 72 Stunden mit einem Bleistift an der Wand. Und diesen Rüdiger, ich kenne, der ist übrigens auch Mentaltrainer, ein ganz, ganz toller Mann, ganz toller Typ.
Cool.
Und Rüdiger Gamm sagt, ich weiß nicht, wie ich nach Hause komme, brauche ich auch nicht wissen, meine Frau weiß es ja, aber der hat eben diese außergewöhnlichen Fähigkeiten. So, und pass auf, jetzt kommt's. Dieser Mann hatte als Junge in Mathematik eine 5, bekam eine Hirnhautentzündung, war klinisch tot und als der wach wurde, war er dieses Mathematikgenie, dieser Savants. Das heißt also, irgendwas ist in seinem Kopf passiert. Und jetzt haben wir zusammengesessen und dann assoziierte ich damals, Moment, Nahtoderlebnis, Mario hatte das auch. Rüdiger Gamm hatte das auch. Savants, Inselbegabt, Asperger-Syndrom, Autismus. Da gibt es ja noch diesen tollen Film, der Rain Man, ist der vielleicht Dustin Hoffman, wo Rain Man ja auch diese Fähigkeiten hat. Das ist auch eine wahre Geschichte. Und dann habe ich mein Buch überlegt, und dann habe ich mich auch weitergebildet in der Hirnforschung, was alles so möglich ist. Und da stellte man tatsächlich fest, gewisse Regionen, wenn man weiß, wie man sie erstens abschaltet, und andere Regionen anschaltet, dann haben wir normalen Menschen diese Fähigkeiten auch. Also linke Hirnhälfte, Neokortex, war früher ganz toll, braucht heute keinen Schwanz mehr. Im Vertrieb, im Verkauf ist es sogar eher hinderlich. Das heißt also, der Neokortex muss zurückgedrängt werden. Und das limbische System, also die rechte Hirnhälfte, die muss aufgemacht werden. Und das kennst du doch, wenn Leute joggen, wenn sie Sport machen. Dann kommen sie in diesen Flow rein, diesen Runners High. Ich weiß nicht, ob du das kennst.
Ne? Ich kenne das sehr gut.
Nach 2 Kilometern tut es weh und nach 10 Kilometern.
Ja.
Genau, ne? Das nennt man Runners High. Dann bist du in diesem Flow drin. Und jetzt passiert in deinem Hirn was ganz, ganz, ganz Tolles. Deine Zirbeldrüse produziert dieses DMT, dieses Dimethyltryptamin. Und jetzt hast du auch mal diese Vision, diese Ideen, diese Einfälle, diese Gedankenspiegel.
Geistesblitz.
Wo du sagst, zum Beispiel diese Geistesblitze, dass du sagst, ach, weißt du was, mir fällt dieser Kunde gerade ein, ich rufe den doch mal jetzt an und genau Tobi sagt er jetzt in dem Moment zu dir, toll, dass sie mich anrufen, an sie habe ich auch schon gedacht. Ein normaler Mensch kennt die Zusammenhänge nicht und kann das nicht erklären. Für uns, die in der Hirnforschung seit 30 Jahren zu Hause sind, ist das Normalste von der Welt. Und jetzt ist das, was du eben erzählt hast, weil viele zu sehr sich begrenzen und sagen, kann ja gar nicht sein, sehen sie diese Möglichkeiten nicht. Aber ein anderer, der diese Erfahrung gemacht hat, dass er diese Ideen hat und sagt, den Kunden halt 10 anrufen, na klar, ich rufe den jetzt an, sagen Sie mal, ist das Exposé für Ihr Haus angekommen? Ne? Möchten Sie die Immobilie kaufen? Ich habe noch 3 Bewerber drauf, willst du haben? Ja oder ja? Und der Kunde sagt abends mal 10, alles klar, kaufe ich. Ich schicke dir gleich eine Mail. Der Drops ist gelutscht. Das sind eben halt die Top-Verkäufer. Während andere sagen, ich kann den Kunden ja nach 20 Uhr nicht anrufen. Nee, du kannst nicht. Du musst.
Ja. Ja, das ist ganz spannend. Übrigens, mein großer Sohn, der ist 19, auch Asperger-Autist, weiß nicht, ob du das wusstest.
Ja, ich glaube, du hattest das
schon genau. Und was ich ja von ihm gelernt habe, ist das ganze Thema Potenzial. Er ist ja nun auch ein Genie, was das Programmieren betrifft. Er ist auch jetzt Anwendungsprogrammierer.
Ja.
Und hat mit 10 irgendwie schon 10 verschiedene Programmiersprachen gekonnt. Also das war immer für mich, war es faszinierend zu sehen, nicht welche Begrenzungen er hat, ne, weil er hat ja offiziell auch einen Behindertenausweis, sondern zu sehen,
muss man vorstellen, das sind in Israel hochdekorierte Offiziere, die diese Fähigkeiten haben, die gucken, das wirst du von deinem Sohn kennen, der kann stundenlang, tagelang sich Zahlen angucken und wird nicht müde. Wir kriegen alle eine Macke und für deinen Sohn ist das ein normales
Verhalten. Da siehst du nur Code in seinem Zimmer, mehr alles Code. Wo ist er? Wie und langweilig.
Und SAP, die Firma SAP, die hat ja spezielle Abteilung und Trainer, die nur mit diesen Autisten arbeitet, weil du weißt ja, die müssen Ruhe haben, da muss alles geregelt sein, das muss alles leise
Darf
sein.
Nicht zu laut
keine
sein,
Unordnung. Sie muss genau wissen, wie du mit diesen Menschen auch arbeitest. Und es gibt hochdekorierte Trainer, die mit genau mit diesen Menschen arbeiten. Und das ist für SAP weltweit, sind die führend, weil die genau diese Leute einstellen. Und machen damit maximale Gewinne.
Ja.
Und da bin ich drauf gekommen, halt in diesem Buch, und das habe ich alles in dem Geistesblitz dann verarbeitet. Es ist sogar tatsächlich bei Amazon Platz 8 geworden unter den Top 100.
Wow, nicht schlecht. Also kann man auch, also packen wir auch mit in den Shownotes rein, ist auf jeden Fall eine Empfehlung Nummer 1, ne? Dein erstes Buch. Bewegt keinen Arsch, das zweite Geistesblitz.
Ja, man weiß eben bei dem Geistesblitz genau, oder es wird noch mehr erklärt, warum ich das erste Buch.
Und das brauche ich ja manchmal auch. Ich brauche ja manchmal auch eine Erklärung, warum soll ich etwas tun. Wenn ich dann die Erklärung von dir noch bekomme, dann bin ich wahrscheinlich motiviert, das auch zu tun.
Naja, wenn das Warum zu schwach ist, dann kommt der Mensch sowieso nicht ins Handeln. Ja. Also du musst immer wissen, warum ist das so oder warum soll ich das denn machen? Das kennen wir aus der Generation Y, die Jugendlichen, die auch alles hinterfragen.
Ja, also wie gesagt, bei meinem Sohn, ich habe dann festgestellt, wir denken immer in Begrenzungen und sagen, okay, da hat jemand einen Behindertenausweis, weil wir immer gesagt haben, er ist ein Spezialist, da gibt es auch eine Geschichte dahinter, ein dänischer Vater hat die Firma Spezialisten damals gegründet, auch nur mit Autisten, die dort zusammengearbeitet haben für ein Telekommunikationsunternehmen. Aber was ich von meinem Sohn wirklich gelernt habe, ist dieses ganze Thema Potenzial. Und das ist immer etwas, wo ich denke, so wenn du dann so ein Kind hast, wo du denkst, so der hat ja nun auch so seine Begrenzungen im Leben, wo man sagt, der kommt mit verschiedenen Sachen auch nicht klar, aber er hat ein unheimliches Potenzial, vielleicht in eine andere Richtung, dann siehst du ganz, ganz häufig, also ich erlebe es als Trainer, als Mensch, sehe ich, wie viel Potenzial in Menschen steckt und wie wenig Potenzial doch Menschen aus sich herausholen. Absolut. Dann denke ich mir, wenn sie wüssten, ne, wenn sie wüssten, was sie können, würden sie es vielleicht auch tun. Aber das ist halt leider ist da eine ganz große, dicke Schicht wahrscheinlich drüber bei den Menschen.
Ich sage zu meinen Leuten in meinen Workshops immer, wenn sie wüssten, was sie könnten, wenn sie wollten.
Ja.
Warum funktionieren manche Dinge nicht? Leute, hört zu. Warum funktionieren manche Dinge nicht? Es gibt nur zwei Gründe, nicht drei. Nur zwei Gründe. Können sie nicht oder wollen sie nicht? Dazwischen gibt es nichts. Wenn etwas im Leben nicht funktioniert, hat es nur zwei Gründe. Kannst du nicht oder willst du nicht?
Ja.
Dazwischen gibt es nichts. Weil, wenn ich wollen würde, dann wird es ja auch gehen. Es sei denn, ich habe vielleicht jetzt ein Defizit, vielleicht geistig, körperlich und gesundheitlich, ich kann es nicht.
Dann
geht es halt tatsächlich nicht. Ne, der will vielleicht, aber er kann nicht. Und jetzt sprechen wir die sogenannten Gesunden da draußen an. Das ist ja nun mal die große Masse. Die kann schon, aber sie wollen zu wenig. Und sie suchen immer Gründe, warum. Und
die finden auch immer ein.
Immer. Die erzählen dir immer ganz haargenau hochdotiertes Wissen, ne, warum eine Sache nicht funktionieren kann.
Die anderen haben auch Verständnis dafür. Ne, jeder sagt, genau. Ich verstehe, ja, alles klar. Ja,
habe ich auch schon erlebt. Genau, weißt du, die werden ja in ihrer Denke immer noch bestätigt.
Genau.
Das ist es ja. Weil die ziehen ja, jetzt sind wir wieder bei Attractions not a Choice, und die ziehen ja auch genau die Leute dann an, bei denen ist auch alles so schlimm. Ja. Und du siehst es bei Top-Verkäufern, die stehen auch meistens in den Pausen mit den Top-Verkäufern zusammen. Ja. Die können mit so Flachzangen gar nichts anfangen.
Ja. Also kann ich nicht, heißt, ich habe, also was weiß ich, eine körperliche Begrenzung und so weiter. Oder kann nicht, heißt, kann ja auch heißen, ich kann es noch nicht. Ne? Ich muss oder vielleicht irgendetwas lernen nicht. Oder in dem Bereich nicht. Und mir fehlt vielleicht auch noch irgendwie ein Wissen. Ja. Da kann ich also etwas tun vielleicht auch, ne, wenn mir dieses Wissen fehlt. Will nicht, hat der häufig wahrscheinlich dann eher etwas mit einer Angst zu tun, oder?
Viele Menschen haben ja Ängste, das bringen sie ja noch mit, oder vielleicht waren ihre Eltern so, man weiß ja ganz genau, heute in Hirnforschung, in den ersten 3 Jahren eines Kleinkindes passiert ja alles, und dieses kleine Kind schaut ja immer auf Mutter oder Vater, also wer die Bezugsperson, wer da ist, und kriegt in den ersten 3 Jahren schon sehr, sehr, sehr viel mit. Und wenn da schon dumme Fehler gemacht. Und ich habe das neulich ich habe einen riesen Post bei, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, bei Facebook gemacht. Was gab einen riesen Shitstorm daraufhin. Ich habe nur gesagt, Leute, lauft mal auf die Straße, macht mal eure Glotzkorken, eure Augen auf und schaut mal, wenn ihr eine Frau seht, die einen Kinderwagen schiebt. So, dann musst du drauf achten, beobacht es bitte mal alleine. Meistens haben diese Frauen, diese jungen Mütter, ein Handy am Ohr. Dann haben sie vielleicht noch, das ist jetzt richtig verwerflich, noch eine Zigarette in der Hand. Das ist dann richtig fies. So, okay, jetzt
geht guckt das dann mit dem Schienen?
Du weißt ja nicht, oder Mund. So, und jetzt schieben sie den Kinderwagen und das Baby schaut die Mutter die ganze Zeit an, dass die Mutter das Kind ja gar nicht beachtet, weil sie hat ja mit ihrem Handy zu tun. Jetzt geht's weiter. Geh auf den Kinderspielplatz und beobachte die Mütter, meistens komischerweise mehr, ist ganz interessant, mehr als die Väter, die machen es auch, aber nicht so extrem, dann sitzen die Mütter, während die Kinder spielen, mit ihrem Smartphone auf der Bank.
Jetzt schreit dem Kind eine Nachricht.
Jetzt schreit das Kind natürlich, Mama, guck mal, wie es, weiß ich, schaukelt oder an so einem Türmchen rumklettert und so. Mhm. Aber Mama hat ja gar keine Zeit. Und jetzt wundern wir uns 10, 15, 20 Jahre später darüber, wenn das Kind auch nur ins Smartphone guckt. Ich meine, es hat die Mutter ja vorgemacht. Mhm. Und das denken wir, schau mal, viele Zweijährige können ja mit einem iPad besser umgehen als wir beide zusammen. Mhm. Die orgeln auf dem Ding rum wie 1. Mai, wo du so denkst, mein Gott, wie geil ist denn der drauf? Mhm. Jetzt verbieten ja sogar Eltern teilweise ihren Kindern das Smartphone. Mensch, sei doch froh, dass das Kind damit so gut umgehen kann, weil in 15 Jahren, 20 Jahren, wie verändert sich da die Welt? Schau mal vor, so ein Smartphone, so ein iPhone ist ja gerade mal lumpige 10 Jahre alt. Mhm. Was kann so ein iPhone heute? Was wird es in 10, 15, 20 Jahren können? Was werden die Autos in 10, 15 Jahren machen?
Die werden sich hoffentlich selbst reparieren in 10,
15 Jahren. Nee, die gehen gar nicht erstmal kaputt.
Die gehen gar nicht mehr kaputt. Das ist immer das, was mich am meisten nervt, dass du irgendwann mit der Kiste in die Werkstatt musst.
Ja, dann so lange habe ich mein Auto ja gar nicht. Da fahre ich
es. Wenn es kaputt ist, holst du einfach ein neues.
Nee, weil ich wirklich achte, dass ich ein Auto ein Jahr, aber wirklich maximal 2 Jahre fahre. Dann muss die Büchse sowieso weg. Ja. Dann habe ich auch keinen Spaß mehr daran, weil dann kommt ja schon wieder was Neues. Mhm. Ich würde zum Beispiel auch nie mit einem alten Smartphone, wenn ich das noch sagen darf, ich weiß nicht, wie viel Zeit wir noch haben, für die Top-Verkäufer da draußen, achtet drauf, und jetzt wird's provokant, dass ihr immer das teuerste und neueste iPhone habt. Ja. Warum, ich weiß nicht, was du besitzt, aber warum ist es wichtig?
Ich habe das neueste und teuerste iPhone, ist doch klar.
Ein iPhone 10. So, ein iPhone 10. So. Warum ist es so wichtig, dass du als Verkäufer, Verkäuferin immer das neueste, teuerste iPhone hast?
Ja, das ist Status. Ne? Ich meine, das ist Status.
Warum?
Und man, ja, es ist natürlich auch so, dass Menschen natürlich dann auch etwas vermuten. Es ist einfach eine Show. Das ganze Leben ist eine Show. Nee, es hat und noch da einen gehört das Grund. Nachher mit dazu.
Ja, es gibt noch einen ganz anderen Grund. Mhm. Soll ich dir sagen?
Ja.
Halt dich an der Tischplatte fest.
Ja.
Hast du?
Ja.
Dein Kunde hat es auch.
Ja.
Ist doch klar, wenn du mit einem Kunden sprichst und der hat ein iPhone 10 und du hast es auch, ihr seid doch auf einer ganz anderen Basis. Wenn du, beide haben eine geile Rolex ums Gelenk, hast du doch, du redest doch nicht mehr über das Geschäft. Welcher Verkäufer redet über das Geschäft? Ja. Hallo?
Wir reden doch über Geschäfte.
Ja, genau. Der redet doch und schon gar nicht, was es kostet. Mhm. Das ist ja völlig uninteressant. Machen ja auch so viele. Viele meinen ja, haben sie auch Rabatt. Ja, statt in Marokko muss man hinfliegen. Ne? Ja. Gibt keinen Rabatt, gibt ein paar eine Ohren. Die schädigen ihre Marke, weil sie es viel zu billig machen, weil sie es viel zu günstig machen. Die machen ja die Marke, die machen das Label kaputt. Wie doof ist das? Geh doch mal rein bei Louis Vuitton. Hast du ja gesehen, bei der Fußball-WM, ne, der Pokal, der Weltpokal. Ja. Ne, in welchem Koffer stand da drin? In einem Louis Vuitton-Koffer. Ja. So, jetzt geh mal rein zu Louis Vuitton und sag, guten Tag, ne, ich hätte gerne Rabatt. Ja. Oder wo sind denn hier die runtergesetzten Taschen? Die
Sonderangebote hier.
Sonderangebote. Das ist der Moment, wo die Verkäuferin bei Louis Vuitton Schnappatmung kriegt. Die sagt, was haben Sie gerade gesagt? Bevor Louis Vuitton etwas runtersetzt, nehmen die eine Schere und machen es kaputt.
Ja, aber es ist, glaube ich, auch einer der wenigen Läden, wo es, glaube ich, auch gar keine Outlet-Stores und so von gibt. Ne?
Ja. Gar nicht. Ich bin ja ganz viel in Südostasien. Ich bin ja sehr viel in Singapur. Dort ist ja die viertgrößte Louis Vuitton-Filiale der Welt unter diesem Hotel, unter diesem Marina Bay Sands. Und da musst du mal reingehen über 4 Etagen. Was ein Turm mit Luxus, also was Boxhandschuhe, Sandsäcke, Surfbretter bespannt. Also und als ich jetzt, wie gesagt, den Koffer gesehen habe, wo der WM-Pokal überreicht wurde, bei der Fußball-WM, ja, wo war der drin? Ein Louis Vuitton-Koffer. Also, wie geil ist das denn? Weil deine Kundin hat es auch. Das heißt, du hast eine ganz andere Basis. Du redest über ganz andere Dinge.
Oder zumindest der Kunde, wo du hin willst. Ne? Genau.
Oder der Kunde, wo du hin willst. Ja. Und ganz wichtig an dieser Stelle, Leute, bitte, keine Kopie tragen. Ne? Ja. Niemals eine Kopie, niemals nachgemacht. Du bist ja auch keine Kopie, du bist ja auch keine Replika. Du bist ja auch ein Original. Und da sind wir wieder, und da bist du auch wieder, dann verstellt er sich, will der was sein, was er nicht ist? Will er etwas darstellen, was er nicht ist? Oder ist er echt?
Mhm. Genau. Jetzt haben wir schon eine ganze Weile so geredet über Hinterteil, übers Hirn und so weiter. Wir haben herausgefunden, Frank hat eine Verkäuferkarriere hinter sich, bevor er natürlich, er kann auch, sag ich mal, aus den Vollen schöpfen, weil er gewisse Erfahrung hat als Verkäufer, aber auch Lebenserfahrung. Und jetzt bist du aber auch ein erfolgreicher Unternehmer. Du machst Seminare, du schreibst Bücher, du bist auf den großen Bühnen dieser Welt unterwegs Und die Frage, die sich natürlich vielleicht der ein oder andere stellt, wie ist ein 15-jähriger Karstadt-Verkäufer auch unternehmerisch zu diesem Erfolg gekommen?
Weil ich, und das machen wir ja alle, auch in Seminare gegangen bin, bei Verkaufstrainern, bei Motivationstrainern, bei Leuten, die wissen, wie es funktioniert. Und da habe ich mir immer die Bauteile rausgezogen, die ich brauche, um bei mir noch besser zu sein. Jetzt muss man aber auch eins dazu sagen. Jetzt bin ich nicht der typische Zahlenmensch. Sowas muss eine Buchhaltung machen, sowas muss ein Steuerberater machen. Das will ich auch gar nicht können. Und ich muss auch nicht am Computer sitzen und irgendwelche Seminare da Bestätigungen rausschicken. Das kann ich gar nicht, das will ich auch gar nicht können. Ich bin, ja, was sage ich immer? Ich bin die Nutte, die auf der Bühne steht und die Beine breit macht. Aber Gummis und Bettlaken muss ein anderer drauflegen. Das dafür bin ich nicht da. Also ich bin wirklich die Nutte, die draußen steht. Aber ich kupfer sehr viel ab. Also ich schaue sehr viel, wie machen das andere, und delegiere es dann an Menschen, die sowas können. Damit ich mich, das ist meine schöne Zeit. Ich muss nicht alles selber machen. Ich habe doch gar keinen Bock zu. In der Zeit kann ich doch was anderes machen. Da kann ich kreativ sein. Da kann ich, ich bin zum Beispiel ein Typ, der morgens sehr früh aufsteht. Also ich stehe um 5.30 Uhr, 6 Uhr auf, weil ich morgens sehr gut denken kann. Also ich bilde mich morgens sehr weiter, schreibe viel, lerne viel, weil ich es morgens gut kann. Und dann gehe ich so um 8 Uhr oder 9 Uhr dann irgendwann in meine Dusche. Dann brassel ich mich auf für den Tag. Aber ich nutze die Zeit morgens extrem für mich zur Weiterbildung und gebe es dann aber an andere Leute ab. Also delegiere das an viele, also outsourcen. Ich mache das nicht selbst.
Ja, da waren ja ganz viele Sachen jetzt drin. Also das Thema Weiterbildung natürlich. Ne? Also übrigens etwas, was ich bei vielen erfolgreichen Menschen sehe. Das ist, sagen die vielleicht auch oft gar nicht so, aber in Wirklichkeit ganz viele Menschen haben sich irgendwo das, was ihnen gefehlt hat, auch an Wissen, an Kompetenz irgendwo angeeignet.
Na klar.
Durch Seminare und so weiter. Das andere ist, dass du sagst, ja, ich schaue, also da fällt mir auch wieder dieses Kaizen ein, ich schaue mir irgendwo etwas ab und gucke, ob ich es irgendwie verwenden kann. Und wenn ich es nicht selber machen kann, das ist dann so das Nächste, was ich dann so raushöre bei dir. Ich bin auch auf die Hilfe anderer angewiesen, weil ich nutze sie gerne. Ja. So nach dem Motto, würdest du sagen, mein Erfolg ist nicht nur mein Erfolg allein, sondern ich habe den Erfolg auch anderen zu anderen.
Immer. Ja. Ich brauche doch das Team. Es gibt doch Leute, sagen wir zum Beispiel mit der ganzen Technik hier in meinem Studio.
Ja,
habe ich doch keine Ahnung von. Ne? Dann kommt ein Fotograf, der hat so ein Messgerät und der misst dann das Licht. Ist das zu viel? Ist das zu wenig? Ich kann das nicht. Ich will das auch gar nicht können. Ich will nur auf den Schalter, auf den Knopf drücken und dann geht die Lampe an. Aber warum das funktioniert und wieso, ist mir doch sowas von egal, interessiert mich nicht. Das delegiere ich an Leute, die das können. Und ein Rechtsanwalt sagte mal zu mir, habe ich nie vergessen, du musst nicht alles können. Du musst einen kennen, der alles kann.
Sehr gut.
Du musst nicht alles wissen. Du musst einen kennen, der alles weiß. Und wenn der das nicht weiß, dann fragt er wieder einen anderen. Und so hole ich mir die Information und baue sie dann für mich gewinnbringend ein. Was kann ich machen? Wie kann ich weiterkommen? Was ist eine GBA? Was ist eine geldbringende Arbeit? Also was bringt mir was? Ich bin ein Typ, der immer GBA. Überlegt.
Sehr gut.
GBA.
Geldbringende Arbeit.
Ja, schreib dir das auf. GBA. Jeder Mensch muss sich morgens fragen, was bringt mir was? Und was kostet mich was? Und das nennt man GBA, eine geldbringende Arbeit. Eine geldbringende Arbeit kann zum Beispiel sein, dass du einen Kunden morgens um 8 anrufst, weil du weißt, er ist Handwerksmeister. Er ist um 7 schon in der Werkstatt. Ne? CEO, Vertriebler, Entscheider kriegst du am besten abends 19 Uhr. Und weißt du, wann du sie noch besser kriegst? Freitagabend 19, 20 Uhr sitzen die im Büro, bereiten die nächste Woche vor.
Genau,
da kriegst Ruhe. Du natürlich, da kriegst du die besten Entscheidungen, kriegst du deine geilen Termine. Das muss man alles nur wissen, wie das funktioniert.
Ja.
Und das erzählen dir natürlich Profis und Spezialisten, die wissen, wie man sowas richtig macht.
Ja. Lief immer bei dir alles gerade, immer nach oben?
Was für ein Idiot. Nein. Oh mein Gott.
Ja, das ist ja auch etwas, was Menschen so denken. Ja, der hat ja Glück gehabt und dann läuft ja alles wie ein Schnürchen bei ihm. Ne?
Also wenn ich mal reflektiere, was ich in meinem Leben an Geld verloren habe.
Okay.
Wenn ich mal reflektiere, was bei mir im Leben alles schiefgegangen ist, ja, bist du wahnsinnig. Also ich wäre ja hundertfacher Multimillionär, wenn ich die Kohle noch hätte. Darum geht es aber gar nicht. Worum geht es? Ein kluger Mann sagte mal zu mir, 86 ist er geworden, Karl Bay, 2014 verstorben. Der hat mal gesagt, du musst immer so viel Geld haben, dass du vernünftig von A nach B kommst. Du musst immer so viel Geld haben, Frank, dass du mit der Hand in der Hosentasche ein Jahr lang spazieren gehen kannst, ohne dass was reinkommt. Du musst immer so aufgestellt sein, dass du kannst, aber nicht musst. Die Österreicher sagen immer dazu, Geld muss man verdienen, wenn man kann, aber nicht, wenn man will. Mhm. Heu macht man im Sommer.
Schlauer Spruch, ja.
Hoteliers sagen immer, das Geld kommt die Treppe runter, der Gast ist ja schon im Hotel. Mhm. Jetzt will der nur geschmeidig sein Geld bei dir loswerden und wir sind zu doof, das Frische zu nehmen. Mhm. Der ist ja schon da.
Ja.
Das heißt, du hast die ganz vielen Menschen, wenn jemand ins Autohaus kommt, warum kommt er denn dahin? Mhm. Weil er Blumen sucht? Na, ganz bestimmt nicht. Also interessiert er sich wahrscheinlich für ein Automobil oder vielleicht sogar noch für die Marke.
Mhm.
Also kann ich doch den abfassen. Der ist ja nicht im Autohaus, damit er von der Straße weg ist, sondern damit der halt sich ein Auto kauft oder interessiert sich womöglich dafür.
Ja.
Also es hat ja einen Grund, warum dir das passiert. Und es gibt ja die vier ärgsten Feinde des Verkaufs, weißt du auch, Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Na, es gibt ja immer Gründe, warum heute nichts geht. Weil wir uns das einreden. Nein, wissen Sie, ich brauche jetzt keinen Kunden anrufen, ist ja Fußball-WM.
Kannst vergessen.
Was?
Ja. Keiner
wie viele wie viele Leute sagen, ich habe gar keinen Bock auf Fußball, nerv mich doch nicht damit. Ich bin da, unterhalte mich mal, entertain mich mal ein bisschen.
Genau.
Also da ist doch ja nicht.
Also es ist schön, auch von einem Erfolgs- und Mentaltrainer zu hören, dass es nicht immer nur bergauf geht, sondern gerade, und das ist das Spannende, was ich immer wieder feststelle, gerade erfolgreiche Menschen haben ganz, ganz häufig Niederlagen einstecken müssen, genau wieder, um da den Bogen wieder zu schließen, genau aus dem Grund, weil sie sagen, ich höre halt nicht an der Stelle auf, sondern mach halt weiter, ne? Und wo gehobelt wird, fallen Späne und da passiert halt immer irgendwie was. Ne?
Genau. Ups und Downs, ne? Wenn du in Deutschland eine Firma zerlegst, kriegst du von der Bank kein Geld mehr.
Ja.
Zerlegst du eine Firma in Amerika, kriegst du sofort von der
Meisterprüfung
Geld.
Bestanden, heißt das, oder?
Ja, weil die sagen jetzt, guck mal, der macht den Fehler nicht nochmal,
genau.
Der wird die Firma jetzt hochziehen. Und wie viele Großen der Welt waren schon mal insolvent oder waren pleite oder waren bankrott oder haben eine Firma zerlegt oder so. Aber gerade wir in Deutschland, wir gucken immer hin, guck mal, was dem alles schiefgegangen ist, was dem alles misslungen ist. Steht aber dann der fette 911er Turbo vor der Tür, dann heißt es ja, der hat ja immer Glück. Nein, das ist doch wie im Verkauf, das ist wie im Leben. Es gibt immer Ups und Downs und aus den Downs lernt man ja am meisten. Da, achte mal drauf, wo im Leben richtig was schiefgegangen ist, wo du richtig was verkackt hast, hat gesagt, gar nicht mal so gut.
Ja.
Da hat der Mensch am meisten gelernt.
Wenn
alles läuft,
Öffentlicher
Dienst, was soll ich noch machen, läuft ja alles. Aber die an der Basis sind, die das Geschäft kennen, die auch Rückschläge hinnehmen mussten, die haben immer am meisten gelernt und werden immer erfolgreich, immer.
Genau. Ja, also nicht aufgeben, lernen wir. Jetzt eine Frage noch so zum Schluss. Wir nähern uns so ein bisschen mal dem Ende. Ich könnte ja stundenlang mit dem Frank hier.
Bitte, ich bin nicht alleine, ich muss nirgendwo hin.
Stundenlang.
Wir machen da zwei Streams draus.
Wir machen da zwei Streams draus, genau. Eine Seite, die mich ja sehr, sehr interessiert, immer als einen, der sich ja nun täglich mit Verkauf beschäftigt, mit Sales, die spannende Frage, wo bewegen wir uns im Sales hin? Hast du da irgendwie eine Wahrnehmung, wo du sagst, also das und das wird sich in den nächsten Jahren vielleicht im Verkauf ändern oder auch nicht?
Also, da wir ja das digitale Zeitalter haben und sich das Wissen ja ohnehin alle zwei Jahre bei allen möglichen Menschen verdoppelt, sogar teilweise verdreifacht. Ich sehe das, weil ich viel in Südostasien bin. Wir hängen ja immer in vielen, die Deutschen hängen sowieso immer vier Jahre zurück.
Mhm.
Und ich bin ja ganz, ganz viel in der Weltgeschichte unterwegs. Also, was ich in einem Jahr sehe, schaffen manche in 10, in 20 Jahren nicht, wo ich mit dem Arsch unterwegs bin, ob das Nordamerika ist oder Südostasien. Und da sieht man ja Südostasien sehr, sehr viel, was sich verändert.
Okay.
Und wie ich würde den Leuten wirklich empfehlen, da gibt es einen Mann, einen Zukunftsforscher, Hurelmann heißt der, der auch schaut, wie sich die Bevölkerung verändert, was jetzt demnächst an Menschen überhaupt in Südostasien, wir gehen ja hoch bis auf 10, 11 Milliarden und dann ist er so ein Stopp, setzt er dann so einen Stopp ein mit der Menschheit, wo sich das hinentwickelt. Also die Märkte sind genug da. Ich würde allen empfehlen, dass sie Social Media mäßig aufgestellt sind. Ganz wichtig, dass du Instagram, dass du Facebook, dass du Xing, wie diese ganzen Portale, dass du das machst, dass du weißt, wie deine Kunden auch ticken, weil sonst ist ganz schnell, womit du heute noch Geld verdienst, was verdienst du morgen nicht mehr. Du musst also immer am Nabel der Zeit sein, was wir jetzt auch machen hier, diese Online-Geschichten und nicht, dass du da bei Facebook reinschreibst, mein Hund ist gestorben oder ich bin so traurig oder das Wetter ist heute schlecht, sonst scheiß will keiner lesen, das zieht einen runter, sondern wirklich auch, dass du dich selbst präsentierst, dass du auch Social Media mäßig dich präsentierst und keine Angst davor hast, es kann ja nichts schief gehen, was soll denn da schief gehen und es einfach mal ausprobieren. Also Möglichkeiten sind genug da, Märkte sind ohne Geld, gerade in Deutschland, Leute, in Deutschland ist so viel Geld, die wissen schon gar nicht mehr, wohin mit dem Frischen. Wir haben schon alle ein Schild an der Tür wegen Reichtum geschlossen. Die hängen ja alle so voll. Also macht euch niemals Gedanken über das Geld anderer Leute. Und noch zum Schluss noch eine Sache, ganz wichtig. Niemals für einen anderen denken. Es geht dich nichts an, was der andere denkt. Das kommst du sowieso nicht drauf, was der denkt. Also was geht dich das überhaupt an? Es geht dich einen Scheißdreck an. Merkt euch den Satz, nicht für einen anderen denken. Du denkst ab heute an eine einzige Person. Und das bist du selbst. Was ist für dich richtig? Was passt zu mir? Was ist gut für meinen Mann, gut für meine Frau, gut für meine Kinder, gut für meine Firma, gut für mein Personal? Gib diese Energie genau da in diese Sachen rein. Mehr kannst du für dich gar nicht tun.
Sehr, sehr gut. Ja, ganz toll. Tolles Schlusswort auch. Wenn jetzt einer sagt, Mensch, der hat da so viel jetzt von sich gegeben, der Frank, und ich würde am liebsten so sein Hirn anzapfen, ja, was ja nicht geht.
Doch, es geht schon.
Aber es gibt ja eine Art und Weise, mit dir in Verbindung zu treten, wo ich von dir auch lernen kann. Ich habe gesehen, du hast bist ja ganz modern aufgestellt. Auch einen Online-Kurs, habe ich gesehen, gibt es auf deiner Webseite. Es gibt Bücher, brauchen wir nur mal Frank Wilde eingeben bei Amazon, da findet man die ja alle.
Ja, frankwilde.de, ein Wort, alles klein. Und wie du das schon ansprichst, ja, es gibt tatsächlich ein Jahres-Online-Coaching von mir, wo ich jeden Monat 9 bis 10 Filme, 30, 40 Minuten gemacht habe. Stefan Friedrich sagte neulich zu mir, Frank, du bist ein Content-Schwein, du hast wirklich alles rausgehauen, was es gibt. Ja, stimmt wirklich. Also da kommen die Leute 60 Stunden Content über das ganze Jahr, werden ein Jahr lang gecoacht, online-mäßig. Ja, es wirklich war sehr, sehr viel Arbeit, aber wenn es einmal gemacht ist, dann hat man es auch geschafft. Warum ein Jahr, wie die Veränderung eines Menschen dauert genau ein Jahr.
Ja, braucht Zeit,
das heißt, es braucht einfach Zeit. Nur weil du heute ein paar Verkaufstools an die Hand kriegst, heißt nicht, dass sie sofort in 5 Minuten funktionieren. Du musst auch wissen, wie du mit dem Tool arbeitest. Mhm. Ne? Und die Entwicklung eines Menschen dauert genau ein Jahr. Deswegen habe ich dieses Jahres-Online-Coaching auf den Markt rausgehauen. Gehst auf meine Seite frankwilde.de, ein Wort, alles klein, kannst dich da einloggen in dieses kostenlose Webinar und das dort kaufen. Also das ist wirklich einmal viel Arbeit, aber dann ist es auch wirklich die S-Klasse vom Allerfeinsten. Und da wird alles angesprochen, auch wie man sich als Mann schminkt.
Ja, Mensch, das würde mich ja mal interessieren. Genau. Ja, das ist doch schön. Und in der Art und Weise können die Zuhörer, die Zuschauer mit dir in Verbindung treten. Und wenn sie dich mal echt in live gehen, ist es auch überhaupt noch möglich? Kann man dich irgendwo echt oder live sehen?
Also ich mache ja öffentliche Seminare auch noch, mache ich auch ganz gerne, weil die Leute dann von alleine kommen und ich kann da richtig durchziehen. Das mache ich schon ganz gerne. Mache natürlich auch sehr, sehr viele Firmen-Events, Jahresauftakttage und Come-Together, Kick-Off-Veranstaltungen, das machst du ja auch, da sind wir ja immer stark gebucht, Ende des Jahres, Anfang eines nächsten Jahres. Das ist alles vorhanden, aber am meisten jetzt nachhaltig, wenn jemand das möchte, dann ist er mit so einem Jahres-Online-Coaching vom Allerfeinst bedient. Ja. Warum? Du kannst es weltweit rund um die Uhr abrufen und kriegst geballtes Wissen wirklich in sehr einfacher Form vermittelt und es bleibt auch haften.
Ja, und du kannst dich schön auf die AIDA setzen mit einem Tablet und dann kannst du das Online-Coaching von Frank Wilde durchgehen und zwischendurch gehst du dann mal zu einem Vortrag auf der AIDA und dann kannst du
zum Beispiel
darüber schwätzen.
Genau. Also heutzutage brauchst du wirklich nur eine gute Internetleitung, eine starke Internetleitung und ein gutes Smartphone und du bist so equipped heute, dass mehr braucht der Mensch gar nicht. Das liegt ganz weit vorne. Ich nutze manchmal bei mir im Auto schon gar nicht das Navi-System. Ich mache das alles mit meinem Smartphone.
Perfekt, was heute alles möglich ist. Ich danke dir ganz, ganz herzlich, lieber Frank, für dieses, muss ich erstmal verdauen, für diese Fülle an Informationen und Wissen. Und dem einen oder anderen, der das jetzt gehört hat und gesagt hat, war ja alles zu viel, dann dreh nochmal nach hinten und hör es ja nochmal von vorne an und guck es dir an. Kann ich nur sehr empfehlen. Ich danke dir recht herzlich, lieber Frank, wünsche dir weiterhin alles Gute. Und dass du noch ganz vielen Menschen zeigst, was sie mit diesen beiden Körperteilen machen können, nämlich mit ihrem Hintern und mit ihrem Hirn. Da ist ja eine ganze Menge möglich. Danke, lieber Frank.
Und ansonsten, wie gesagt, es wird demnächst eine Fernsehsendung von mir geben. Wolltest du ja auch noch wissen, ein namhafter Fernsehsender. Wir produzieren gerade eine eigene Sendung. Ich bekomme also tatsächlich ein eigenes Format. Und das wird wahrscheinlich, was ich so mitgekriegt habe, dann 2019 dann ausgestrahlt.
Mensch, da freue ich mich ja, dass du dann als vielbeschäftiger Mann bist, ja glaube ich schon am Drehen da, ne?
Ja, wir sind schon am Set zugange.
Wir sind schon am Drehen.
Tolles Format, was es gibt. Und es gibt es in der Form auch noch nicht. Es handelt dann unter anderem um Beziehungen. Das ist natürlich etwas, was ich total geil finde.
Ja, also wir haben ja rausgehört, Frank kennt sich auch mit Frauen aus, mit Beziehungen.
Oh
also
ja. Es gibt ja diesen schönen Satz, Mädels, komm her, der Onkel hat Bonbons. Funktioniert großartig.
Ja, wunderbar. Ja, schön. Dann freuen wir uns auch auf deine Sendung und wünschen dir auch dafür alles Gute. Und in diesem Sinne sage ich herzlichen Dank, lieber Frank, für das tolle Interview.
Dankeschön.